Hier sind Manuela und Fritz Gröbe vom Weingut KF Gröbe in Westhofen.
Anna Uether haben wir erstmals in der Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach kennengelernt. Dort hat sie uns mit großer Kompetenz beraten und durch ihre fröhliche, herzliche Art einen unvergesslichen Abend bereitet. Im Anschluss absolvierte sie ein Praktikum bei uns im Weingut K.F. Gröbe und ist seitdem eine wertvolle Unterstützung für unser Team. Als kreative Mitinitiatorin unserer Sommelier Summits, die wir inzwischen bereits zum dritten Mal für engagierte Sommeliers veranstalten, hat sie maßgeblich zum Erfolg dieses Formats beigetragen. Besonders hervorzuheben sind neben ihrer außergewöhnlichen Weinexpertise als Sommelier auch ihre Empathie und ihre Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen. Mit viel Gespür schafft sie nachhaltige und besondere Weinerlebnisse, die in Erinnerung bleiben. Wir wünschen dir, liebe Anna, alles Gute. Manuela und Fritz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Unsere heutige Gästin ist Anna Uether. Und Anna hat im Prinzip das Pferd von hinten komplett neu aufgesäumt. Ihre Ausbildung hat sie in einem der besten Restaurants unserer Republik und bei einer der besten Sommeliern, bei Bärbel Ring, absolviert, war danach bei Oberhauers und in der Traube Thomach tätig, war oder besser ist aktuell Zweitplatzierte bei den Nachwuchssommeliers des Meininger Verlags und bekam die Auszeichnung Nachwuchssommeliere des Jahres vom Komitee Champagne, ausgeschrieben zur Sichtbarkeit und Förderung weiblicher Talente in der Branche. Und sie wird gesehen, nicht zuletzt vom Feinschmecker, wo sie unter den Top 30 oder 30 geführt wird. Also eine der 10 besten Sommelieren unter 30. Und warum nun eigentlich das Pferd von hinten aufsäumen? Wenn sie ganz weit oben gestartet ist, in der absoluten Top-Gastronomie, und sich jetzt nicht dem Boden, aber zumindest der Basis genähert hat, arbeitet im Gasthaus Linde in Stuttgart und lebt dort Wein mit einer ganz einzigartigen Selbstverständlichkeit. Und genau das wirst du gleich spüren. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe. Und zu der gehören die Handelshäuser Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dafür bedanken, dass sie an unserer Seite sind, dass sie uns unterstützen, dass sie uns begleiten, dass sie dieses Projekt ermöglichen. Denn dank ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Anna Uether! Uns trennt ja fast eine ganze Generation, eigentlich im Prinzip 20 Jahre.
Richtig, ganz genau.
Also du bist Baujahr 97, ich 74. Und mehr oder weniger, das finde ich so spannend, also wenn man sich so die einzelnen Generationen anschaut, also ich bin so der klassische Gen X, du bist Millennials oder Gen...
Ja, so Gen Z, Millennials.
Nee, an der Grenze bist du hier.
Ich bin komplett in der Grenze,
genau,
Anna.
Ja. Wow, aber eigentlich rein offiziell bist du schon Gen Z, 97 bis 2012.
Genau, also ich bin offiziell ein Gen Z, aber ich sehe mich manchmal eher so als Millennial.
Sehr gut, mag ich.
Weil ich halt den 90ern sehr zugetan bin und so eine richtige Popmaus bin. Und so Shania Twain und so, wenn wir so von der Musikwelt reden, ist halt so genau meine Ecke. Es darf schon manchmal ein bisschen laut sein und voller Frauenpower sein. Und da sind ja die 90er auch mit den Boybands und so sehr tonangebend gewesen. Und ja, das zieht sich nach wie vor auch bei mir extrem durch. Auch dieses sehr aktive und mit Leuten in Kontakt kommen und dieses einfache und spaßhabende und bunte, das ist genau meins.
Hast du dich mal damit beschäftigt, was so diese einzelnen Generationen ausmacht oder die einzelnen Generations, was die definiert, was die auszeichnet?
Oh, jetzt in letzter Zeit eher so über Gen Z und Millennials, weil ich sag jetzt mal Gen X oder die etwas früheren von den Millennials, die sind ja noch mehr im Techno-Bereich unterwegs gewesen, sage ich jetzt mal so, wenn wir jetzt mal bei der Musik bleiben an der Stelle. Und die haben ja auch noch mal in der Jugend ganz andere, ja, soziale Erlebnisse gehabt oder beziehungsweise auch, da sind ja ganz viele andere geschichtliche Ereignisse auch gewesen gehabt. Wenn ich jetzt mal meinen Freundeskreis angucke von der Schulzeit, die keine Ahnung, ihr Abi teilweise im Lockdown gemacht haben oder ihr Studium mitten im Lockdown angefangen haben oder keine Ahnung, einfach mehr oder weniger eingesperrt waren. Das hatten die Generationen davor ja natürlich gar nicht.
Ich kam darauf durch Ikigai, was so vor 10 Jahren das erste Mal so richtig zur Sprache kam. Und da habe ich es erstmal darüber gelesen, dass man sich so mit den verschiedenen Generationen beschäftigt und denen unterschiedliche Eigenschaften zugesprochen werden. Und ich finde in der Tat, dass das zutrifft. Also jetzt zum Beispiel meine Generation, Gen X, wird als unabhängig, als skeptisch, als pragmatisch beschrieben, wollen mehr und mehr ihre Work-Life-Balance, das ist manchmal sogar wichtiger als Karrieregedanken, haben ironischen Humor, eine gewisse Distanz zu großen Ideologien. Dann natürlich diese starke Popkultur auch und diese noch analoge Kindheit. Wenn du jetzt bei Gen X, also da würde ich dich vielleicht zum einen zusprechen, die sind digital, sind schnell informiert, sind visuell geprägt, haben einen starken Hang zur Authentizität. Und das ist manchmal wichtiger als die klassische Professionalität. Ja. Also viele achten auf mentale Gesundheit, Individualität, soziale Themen, diese typischen kürzeren Aufmerksamkeitsspannen durch die Reizüberflutung. Und dann, das finde ich wiederum wichtig, sind sie zwar sehr kreativ, aber für die zählt mehr die Selbstvermarktung. Also dass sie selber eine Präsenz haben, dass sie sich selber sehen und eine Darstellung haben. Und das Ganze spreche ich eigentlich nur deshalb an, weil wir ja mehr oder weniger auch getrennt sind durch eine ganze Sommelier-Generation. Und ich finde, dass sich da einiges geändert hat zwischen deiner Art der Sommelier-Generation und meiner Art. Empfindest du es genauso? Ich meine, du bist ja gerade Zweitplatzierte bei den Nachwuchs-Sommeliers geworden und hast den Sonderpreis bekommen. Aber wenn du Leute aus meiner Generation, wie zum Beispiel Bärbel, bei der du ja gelernt hast, siehst und deine, siehst du da Unterschiede?
Oh ja, ich glaube schon. Vor allem, es hat ja den einfachen Grund ja auch nochmal, ihr habt wesentlich mehr Stunden runtergerissen in eurer Arbeitswelt, weil da ja die Gesetze auch nochmal ganz anders waren. Gastronomie war eine ganz andere, auch wenn ich meinem Papa zuhöre, wenn der aus seinen Zeiten, aus seinen Küchenzeiten am Rande gesagt erzählt, dann sind das ganz andere Geschichten, da sind ganz andere Stunden auf der Uhr runtergelaufen und damit ja auch.
Aber was machen die Stunden? Also mehr warum ist da ein Unterschied?
Ich glaube, ein bisschen mehr Arbeitserfahrung. Manche haben dadurch auch ein dickeres Fell. Und damals gab es Mittags- und Abendservice, das heißt also in vielen Restaurants doppelt so viele Gästekontakt, Weinausschank, Gespräche, Zusammensein mit den Kollegen, wie wir es haben. Der Trend geht ja zur 4- oder 5-Tage-Woche, meistens nur noch mit einem Service, weniger Fachpersonal innerhalb des Teams. Du hast, finde ich, eine ganz andere Dynamik. In eurer Generation musste man sich mehr oder weniger vor manchen Läden anstellen, doof gesagt, um einen Job zu bekommen. Mittlerweile ist es so, wir sind ja froh, wenn wir Kollegen bekommen, die ausgelernt sind oder eine Ausbildung anfangen wollen auch, ne?
Dass die Läden sich bei euch anstellen, dass die Läden sich mehr oder weniger bei euch bewerben, um euch zu bekommen. Bekomme ich jetzt eigentlich auch ein frühes Renteneintrittsalter, weil ich mehr gearbeitet habe? Ist ja immer
das wäre schön, oder?
Eine Diskussion, dass man, ja, denke ich auch. Also wird ja immer über Arbeitszeit geredet, Lebensarbeitszeit, wie viel das war.
Oder dann
eigentlich hätte
man es
dokumentieren müssen, dann hätte ich schon mit 40 in Rente gehen eigentlich, oder? Das wäre
definitiv.
Wäre eine ganz gute Sache.
Dann wären die
eigentlich
Gastronomen auch alle mal früh raus und könnten dann die ganze Zeit auch mal nachholen, auf gut Deutsch. Genau.
Das stimmt, aber die würden halt nur alle anfangen zu trinken, glaube ich, oder? Wenn sie zu viel Freizeit haben, dass sie ja dann auch irgendwo.
Was ja auch nicht verkehrt für die Weinbranche wäre.
Ja, genau. Was findest du besser? Also findest du diese Situation jetzt oder die damals? Also man kann immer ganz, ganz schlecht schwarz oder weiß natürlich da sehen, Aber auch in dieser generativen Wandlung, weil gerade so, wenn du dazwischendrin, wo du ja auch ein bisschen mit rein wächst in die Millennials, die ja oft sehr idealistisch reflektiert, sinnesorientiert sind, die flexible Lebensmodelle haben, die stark in Richtung Diversität reisen, internationale Einflüsse sich orientieren und die Erlebnisse suchen, eigentlich Erlebnisse, Freiheit als Statussymbol. Und dann eben so deine Generation, meine Generation, wo fändest du eigentlich das Ideal für die Gastronomie? Weil viele sagen ja, 16, 18 Stunden am Tag arbeiten ist auch nicht so ideal.
Nee, das ist gar nicht ideal. Und ich hoffe, dass die Betriebe, in denen das noch funktioniert und die Leute, die das mitmachen, dann irgendwann mal merken, dass der Körper das auch irgendwann mal nicht mehr unterstützen kann. Ich glaube, es gibt kein Schwarz und Weiß in dieser Situation. Die Leute, die das gerne machen, die dürfen das von mir aus auch gerne machen. Die Betriebe, die das für richtig sehen, gut, macht es. Vielleicht kommt irgendwann mal der Zoll vorbei. Ich will es euch nicht wünschen, aber ich wünsche es keinem, aber es gibt diese Betriebe scheinbar noch. Ich achte persönlich darauf, dass ich es nicht habe. Mir wird aber auch ganz ehrlich extrem langweilig, wenn ich zu wenig arbeite. Und dann sage ich immer, ich komme noch auf doofe Gedanken.
Was machst du dann? Also wenn du mehr Freizeit hast, wenn du weniger arbeitest? Also ist es Fortbildung? Ist es, keine Ahnung, Work-Life-Balance, dass du dir irgendein Hobby suchst? Oder?
Oh, ich wünschte es. Nee, also ich bin nach außen hin ein sehr extrovertierter Typ. Aber wenn ich Freizeit habe, dann igle ich mich ganz oft ein und mache, ich nenne das immer meinen Schneckentag, und lese einfach extrem viel oder gucke einen Film, aber ich lese dann einfach extrem viel und dann lese ich mal ein komplettes Buch an einem Tag und das ist dann auch gar kein Problem für mich. Ich versuche mich gerade so ein bisschen am Laufen oder am Joggen gehen, wie auch immer man das nennen möchte, oder mache mal ein bisschen Yoga zwischendurch, aber es hält sich auch in Grenzen, ne? Von daher sage ich immer, ich komme auf blöde Ideen, weil ich dann mal wieder zu viele Bücher lese auf gut Deutsch und dann wieder im nächsten Buchladen verschwende.
Ist dann aber keine Fachliteratur, nee, oder? Wenn, also mein größtes Problem ist dann in der Tat, dass wenn ich dann irgendwie Freizeit habe, hole ich mir halt die Vinum raus, suche irgendwelche Bücher, wo ich sage, da kann ich über, keine Ahnung, Krieg und Wein irgendwas lernen, das ist ja auch ein renommiertes Buch, oder über Rebsortenkulturen, das ist so mehr oder weniger meine große Krankheit, die dann zur Berufskrankheit wird, dass ich da eine rein eindimensionale Denkweise habe und zu wenig eigentlich Belletristik oder Roman oder was auch immer lese. Bei dir ist es anders. Du siehst dann schon die Balance in dem, dass du raus aus dem Job kommst.
Ja, ganz genau. Also ich suche mir dann tatsächlich wirklich etwas, wo ich sage, hey, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen abschalten und dann mache ich auch mal was anderes, oder ich telefoniere mal mit meiner besten Freundin oder mit meinen Eltern oder so, dass ich dann da auch ich fahre mal zu meinen Eltern oder irgendwen besuchen oder so. Ich kann von Glück reden, dass ich in vielen Autostunden, mit vielen Autostunden verbunden, auch viele Leute aus meiner Familie treffen kann. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich einfach auch so ein breites Netzwerk habe. Aber das passiert tatsächlich seltener, als ich es gerne haben wollen würde, weil ich dann tatsächlich eher für mich selber zurückziehe und mich selber auch dann wieder reflektiere und schaue, hey, was ist in der letzten Woche gut gelaufen? Was kannst du noch mal anders machen? Dann finde ich auch relativ schnell wieder die Balance. Also ich bin danach auch wieder nach den freien Tagen oder nach dem freien Tag wieder happy, auf die Arbeit zu gehen und mein Team zu sehen und mit denen zu arbeiten. Weil egal, wie schlecht es mir dann privat oder persönlich geht an einem Tag, wenn ich mit meinen Mädels dann auf der Arbeit stehe und der Service anfängt und wir zusammen, bevor der erste Gast kommt, noch ein Cappuccino trinken, und dann der erste Gast reinkommt, ist das wirklich entspannt. Und wir gehen dann immer mit einem Lächeln in den Service rein und das merken die Gäste auch. Und dieses ohne Anspannung in den Service reinzugehen, ist für uns einfach extrem wichtig geworden, auch für meine Aushilfen. Wir haben 75% vom Team sind Aushilfen, also Mädels, auch Gen Zs, die neben ihrem Job oder neben dem Studium uns helfen für den Abendservice. Und wir machen dann.
Das war ja eigentlich schon immer so, dass Studenten dann irgendwo ausgeholfen haben und in der Gastronomie meistens. Also ich kenne kaum jemand, der irgendwie studiert hat und also jetzt auch aus den früheren Generationen und nicht irgendwie eine Gastro-Karriere irgendwann mal hingelegt hat. Und manche sind da ja sogar schon hängen geblieben. Aber wenn du jetzt keine Fachliteratur in der Freizeit liest, wann bildest du dich fort?
Oh.
Also wie schaffst du es, Nachwuchsfamiliäre zu werden oder Zweitplatzierte zu werden? Du musst dich ja irgendwo fortbilden. Wo ist das dann? Ist es dann auf Arbeit in Kaffeepause, wenn ihr Cappuccino trinkt oder auf den langen Fahrt, dass du Podcast hörst? Oder?
Das mache ich vor und nach der Arbeit. Also meine Arbeitstage sind meine Arbeitstage und dann habe ich auch kein Problem damit, vor der Arbeit noch auf dem Weingut hier nach Württemberg ins Remstal rauszufahren und ein paar Weine abzuholen oder auf ein Tasting zu gehen oder.
Ist das dann Arbeitszeit oder ist das Freizeit?
Freizeit. Und das mache ich auch, dafür bin ich nicht eingestempelt, das mache ich dann auf dem Weg zur Arbeit oder vor der Arbeit lese ich ein Buch, eine Zeitschrift, lese einen Artikel. Nach der Arbeit mache ich es meistens so, nicht jeden Tag, aber wenn ich mir ein Gläschen Wein aufmache, dann lese ich entweder nochmal was übers Weingut, schaue mir eine Landkarte an, versuche mir nochmal so einen Überblick zu kriegen. Und das erste oder das zweite Glas sind meistens reine Verkostung und danach ist Spaß.
Ist es richtig, dass es Freizeit ist oder wünschtest du, das wäre lieber Arbeitszeit? Oder zumindest irgendwie so eine Teilvariante davon, sollte es dafür eine Lösung, ein Modell geben?
Nee, ich glaube dafür jetzt nicht. Also nicht okay. Für dieses Vor und Nach der Arbeit. Also das ist für mich vollkommen fein. Vielleicht sehen das andere Leute anders. Wo ich viel mehr so dahinter bin, sind Messebesucher. Also jetzt dieses aktive, ich sage jetzt mal Beispiel Weinbörse, morgens um 9 Uhr auf der Weinbörse und dann verkostest du da 5 Stunden aktiv, schaust ja auch, dass du mit deinen Winzern, die du auf der Karte hast, in Kontakt bleibst, vielleicht was Neues entdeckst oder jetzt auch auf der Vivinum, auf der ich war, dass man da dann einfach in Kontakt bleibt und auch nochmal was Neues für die Karte sucht eventuell. Das wäre für mich eine Möglichkeit, mal zu überdenken, ob man das als Arbeitszeit sieht. Das wäre tatsächlich etwas, womit man mir persönlich jetzt entgegenkommen würde.
Was ja in anderen Branchen mehr oder weniger gang und gäbe, ist, dass man das als Arbeitszeit dann irgendwo abrechnet oder eben als Fortbildungszeit. Wenn du liest, was liest du? Gibt es bestimmte Medien oder gibt es bestimmte Internetkanäle, in denen du dich fortbildest? Oder gibt es Bücher, wo du sagst, die ziehe ich immer zu Rate, die sind für mich heilig?
Also ich lese auf Englisch gerne die Geschichten von Wine Enthusiast. Kalkun Kegel lese ich gerne, jetzt so aus dem Internet oder so. Manchmal sehe ich auch einfach nur einen Zeitungsartikel, den irgendjemand gepostet hat und dann gucke ich, ob ich da so ein Mini-Abo abschließen kann, um das dann vollkommen auch den Artikel zu verstehen und den Werdegang des Geschriebenen zu verstehen. Ich lese aber auch gerne einfach mal nur eine Homepage durch von einem Weingut. Das bringt mir manchmal auch einfach total viel, weil man dann auch ganz oft einfach die Essenz von den Winemakern sozusagen auch erfassen kann.
Geht dann so ein bisschen Tiefe verloren? Also ich finde, so die Tiefe hat man, wenn man ein Buch liest, wenn man versucht, die Geschichte aufzunehmen, wenn man das in der Komplexität versucht, irgendwie zu begreifen. Und das kann ein Artikel mit 500 Wörtern ja selten vermitteln, oder sehe ich das falsch?
Nee, das ist so absolut richtig. Wenn ich halt nach einem Artikel oder nach einem Post oder nach einer Homepage das Gefühl habe, oder auch wenn ich einen Wein probiert habe, das reicht mir nicht. Sobald ich Blut geleckt habe, dann hole ich halt die Fachliteratur raus. Dann hole ich ganz klassisch den Jensen Robinson Weinatlas raus und hole mir meine Karten raus, recherchiere, hole mir auch meine Bücher aus der Sommelier-Schule raus und dann schreibe ich auch ganz klassisch Karteikarten. Dann male ich eine Weinkarte nach.
Schön.
Dann gehe ich auch wirklich in die Tiefe. dann frage ich meine Kollegen, hey, wie siehst du das und das? Oder wenn das jetzt hier aus der Region ist, dann schreibe ich auch mal eben schnell einem Winzer, wie ist das? Warum ist das so? Oder damit ich es einfach auch verstehe. Weil wenn ich es nicht, ich bin, was das Lernen angeht, brauche ich ein bisschen länger. Deshalb habe ich auch überhaupt die Schule, also ich habe die Schule damals abgebrochen. Ich bin eine von denen, die keinen offiziellen Schulabschluss haben, weil ich halt einfach gemerkt habe, Abi und die klassische allgemeine Ausbildung, die sind nichts für mich. Und das ist auch dieses Thema kurze Aufmerksamsspanne unserer Generation. Ich brauche einfach ständig Input. Und den hole ich mir auch manchmal zerfleddert. Und wenn ich mich aber auf was fokussiert habe, dann gehe ich da auch rein. Und diesen Fokus, oder ich bin Gott froh, dass ich in dem Thema Wein eine Welt für, oder eine Pandora-Büchse geöffnet hat, um das bildlich darzustellen, die Bärbel mir damals eröffnet hat, wo ich einfach gemerkt habe, oh, schön. So schmecken also unterschiedliche Böden. Das ist also ein trockener Wein. Und bei dir im Podcast hat sie zum Beispiel auch diesen ganz tollen diesen Vergleich gemacht zwischen Rubies und Tornies. Und genauso wie sie es im Podcast, Podcast erzählt hat, hat sie es damals auch mir erzählt gehabt. Und das war, sie hat sich unglaublich viel Zeit für mich genommen, was auch extrem wichtig ist für die jungen Leute. Wenn wir junge Leute halten wollen, dann müssen wir uns Zeit für die nehmen. Ich habe das extrem in der Traube gelernt. Sobald ich im 1789 war und viele Azubis mit mir gearbeitet haben, habe ich mir Zeit genommen. Ich habe denen die Weinbegleitung ausgedruckt, ausgearbeitet, bin mit denen jeden Wein durchgegangen. Wenn die etwas nicht verstanden haben, sind sie zu mir gegangen. Wenn sie, ich habe mehr oder weniger ein paar Leuten das Gläserpolieren beigebracht, wie man einfach einen Negroni macht oder einen Bierzapf. Das sind so Kleinigkeiten. Aber wenn man den Leuten nicht erzählt, warum etwas auf eine Art und Weise gemacht werden muss, dann sehen sie auch ganz oft den Sinn dahinter nicht, warum sie es so machen sollen. Und das ist ein Generationending. Unsere Generation will immer wissen, warum sie etwas tut. Und das muss man halt bildlich am besten und verständlich rüberbringen. Wenn ich jetzt halt sehr zugeknöpft bin und sage, ja, das war schon immer so und jetzt mach halt einfach, haben die eine Null-Bock-Einstellung. Das ist diese das, was ganz viele Leute leider uns negativ angreift.
Weil meine Generation war anders. Also da war nicht, warum man, sondern dass man macht. Also ihr macht das so, dann wird das so gemacht.
Genau.
Und bei euch ist es definitiv anders. Ja. Das muss man verstehen.
Ja, und das muss man verstehen. Mhm. Und das muss man dann auch in dem Moment dann auch irgendwie umswitchen können in dem Moment. Und ich finde es unglaublich schön. Also die Azubis, die jetzt so im zweiten oder dritten Lehrjahr sind in der Traube, die kommen immer mal wieder zu mir oder schreiben mir, hey Anna, ich bin jetzt in der Zwischenprüfung, kannst mir noch mal erklären, was deutscher Sekt ist. Und dann merke ich so, ach ja, irgendwie jedes Jahr muss ich mir die Gesetze dann doch noch mal durchlesen, was da so die Extremregularien sind und so. Das merke ich dann doch schon, wenn du so ein spezifisches Thema jetzt einfach hast, dann müsst du dann einfach doch noch mal kurz was lesen. Und das sind dann auch wieder die Momente, wo ich dann ein Buch in die Hand nehme oder nochmal schaue, hey, wie ist das Thema nochmal ganz genau?
Und grundsätzlich jetzt, wenn du deine Kollegen betrachtest, aus deiner Zeit, aus meiner Zeit, also wenn du jetzt Bärbel und dich vergleichst, gibt es da unterschiedliche Formen der Kommunikation, der Gästekommunikation? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel Gäste bei mir im Podcast frage, was ist eigentlich so das Wichtigste, was ein Sommelier ausmachen sollte, erzählen 90% mehr oder weniger die Kommunikation, das Gästeverständnis, die Interpretation des Gastes, dieses Socializing, was man dort mehr oder weniger machen muss, auch unter Kollegen machen muss. Inwiefern unterscheiden sich da die Generationen?
Ich glaube, die ältere Generation ist am Anfang etwas reservierter. Die analysieren erst einmal viel länger die Situation.
War Bärbel reserviert?
Nein, aber, oh Gott, das ist jetzt fast 10 Jahre her, dass ich mit Bärbel das letzte Mal gearbeitet habe. Schande an der Stelle.
Ich will jetzt um Himmels Willen auch Bärbel nicht als Referenzstück nehmen. Es ist halt nur, weil du sie kennst, ich sie kenne und viele andere sie kennen. Wir können auch irgendjemand anders hinterm Ofen vorziehen, den man vielleicht gar nicht so präsent hat, auf den wir jetzt rumhacken können.
Ich finde, Bärbel und auch Stefan Gast sind beides, also sind jetzt zwei Top-Sommeliers, mit denen ich lange Zeit eng zusammengearbeitet habe. Die sind auf ihre Art und Weise einzigartig. Und ich will mich damit gar nicht vergleichen, weil ich bin meistens eher so ein Bulldozer. Ich gehe an den Tisch ran und sag direkt so, hey, schön, dass ihr da seid. Jetzt ein Aperitif und dann starten wir ganz entspannt in den Abend. Dann können sie sich direkt erstmal die Karte durchlesen und haben flüssige Unterstützung mit oder ohne Alkohol. Dass wir da direkt ganz entspannt in den Abend starten können.
Und du duzt die Gäste?
Nee, um Himmels Willen. Nein.
Ach so, okay, nee. Ist klar gerade so.
Ich gehe da einfach immer sehr locker rein und ich sag so, schön, dass ihr da sind, herzlich willkommen. Bevor es jetzt in die schwere Lektüre reingeht, sind ja doch immer dann schwere Entscheidungen, wie man den Abend verbringen möchte, einen kleinen Aperitif. Und dann merkt man ja relativ schnell, ob die Leute darauf Lust haben oder nicht. Und dann gehe ich nochmal auf das Thema ein und dann geht das wie so eine Spirale auf sozusagen. Dann schaue ich erstmal, ach, wollen die überhaupt Alkohol trinken oder sind die alkoholfrei heute unterwegs? Ist ja auch gar kein Problem. Ich arbeite aktuell in einem Gasthaus und ich liebe die Linde über alles. Es ist ein ganz tolles Restaurant. Es ist aber halt kein Vergleich zu einem Sterne-Restaurant, weil im Sterne-Restaurant gehen die Gäste rein und ach, jetzt ein Winzersektchen oder ein Gläschen Champagner, ein Sherry, ach, da haben wir jetzt richtig Lust drauf. Ich bin in eine ganz andere Welt mittlerweile eingetreten. Bei mir kommen ganz oft jetzt gerade in der Sommersaison die Gäste und wollen ihren Spritz haben, was ja auch nicht verkehrt ist. Aber wir haben auch neben dem Aperol Spritz auch tolle Geschichten, die auch alkoholfrei sind. Und die kriegen dann auch ihren Champagner und auch ihren Sherry bei uns, wenn die das haben wollen. Aber um da dann diesen Einstieg zu kriegen und auch den Abend für die Gäste zum Laufen zu bringen, dass sie was vor sich stehen haben, an dem sie sich wortwörtlich festhalten können, ist, finde ich, ein offener Einstieg oder ein herzlicher, willkommener, gastgebender Einstieg, etwas, wo die Gäste dann nachher auch viel entspannter sind, habe ich gelernt. Dann sind die nicht so unsicher, denen wird die erste Unsicherheit einfach direkt genommen.
Jetzt ein Gasthaus, früher die ganze Zeit Sternenrestaurants, gibt es unterschiedliche Weine dann? Oder gibt es natürlich, dass Aperol Spritz beim einen gibt, bei dem anderen vielleicht nicht? Oder unterschiedliche Service-Situationen? Oder hast du dich da jetzt komplett in deiner Weinliebe aufgegeben oder?
Nein.
Wie kann man sich den Unterschied vorstellen?
Nein. Ich habe halt keine Weinbegleitung mehr. Also das ist das, was mir am meisten manchmal fehlt. Aber eigentlich auch nicht. Denn dieses Ausarbeiten einer Weinbegleitung zum Menü ist ja auch immer manchmal mit Stress verbunden, wenn dann die Küche beschließt, ach, jetzt mache ich mal eben einen neuen Gang, übrigens Service startet in einer halben Stunde und da müssen wir noch einen Wein dazu haben und dann denkst du dir so, okay, jetzt schnell in den Weinkeller, Wein hochholen, probieren und dann schnell noch in der Kasse einpflegen, Ausarbeitung machst du vielleicht im Service, wenn du eine Minute hast, beziehungsweise musst du es dem Team im Meeting gleich noch sagen und dann zack, 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 auf geht's. Das ist etwas, was ich nicht vermisse. Was ich unglaublich schön finde, ist, dass ich einfach viele Stresssituationen nicht mehr habe und es mir dadurch mental, psychisch, wie auch immer, sehr viel besser geht. Also ich hatte vor 2-3 Jahren eine extreme schlechte Zeit, was auch der Grund ist, warum ich aus den Sternen rausgegangen bin, weil das einfach für mich in manchen Situationen zu viel Druck war. Und ich kann mich aber jetzt auf, oder ich mir auch ganz oft einfach extrem Druck gemacht, gegeben habe, selber gemacht habe, kann ich mich jetzt auf meine persönliche Weinweiterbildung viel besser konzentrieren. Ich kann mich viel besser darauf konzentrieren, meinen Mädels was über Wein beizubringen und auch den Einstieg in die Weinwelt, den Einstieg für mein Team leichter zu machen in die Weinwelt.
Und grundsätzlich, wenn du jetzt diese zwei verschiedenen Welten kennst, hast du ein Gefühl dafür, ob man in der Sterne-Gastronomie als Sommelier erfolgreicher sein kann oder dort durch die gesamten Kriterien gehemmt ist und mehr im Gasthof seinen Erfolg ausspielen, lernen und sich präsentieren kann? Wo hat man höhere Erfolgschancen oder wo kann man erfolgreicher werden oder wo kann man sich besser präsentieren, brillieren, darstellen, entwickeln?
Also ich finde, aktuell ist es entweder in der Barszene oder im Gourmet, im Sternebereich.
Okay.
Ich glaube, ich muss auf jeden Fall, weil das Restaurants oder Bars teilweise auch sind, die einfach bekannter sind. Und wenn du in einem Betrieb arbeitest, der bekannt ist, dann ist es für dich auch oder als Person oder als Sommelier dann auch ganz oft einfacher, Fuß zu fassen oder auch erkannt zu werden, bekannt zu werden. Ich habe in so unglaublich tollen Häusern gearbeitet, wo ich überall was mitgenommen habe, wo ich so tolle Leute kennengelernt habe, sowohl Gäste als auch Kollegen. Und diese Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, sei es positiv oder negativ, möchte ich niemals missen. Es ist aber auch so, dass ich auch immer noch, also Stand jetzt seit einem Jahr auch immer noch, oder immer mal wieder darauf reduziert werde, wo ich mal gearbeitet habe. Und was ja auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass der Laden, in dem du gearbeitet hast, oder dein Ausbildungsbetrieb oder ein Restaurant, wo du mal gearbeitet hast, dass das für Leute viel wichtiger manchmal ist als die Person, die dann vor einem steht oder die jetzt eine Flasche Wein empfiehlt. Was ja auch nicht schlimm ist.
Erdrücken oder? Nö. Weil es ist ja auf der einen Seite ist natürlich immer ein Sprungbrett, aber kann das zur Last werden oder kann das?
Nö, mittlerweile ist das keine Last mehr. Ich bin unglaublich stolz darauf, was ich geleistet habe, wo ich gearbeitet habe. Nö, das ist keine Belastung. Nee, ich find's manchmal nur nervig, wenn die Leute so sagen, ja, okay, ich unterhalte mich jetzt nur mit dir, weil du bei XY gearbeitet hast. Das ist so.
Sagen die Leute?
Nee, aber ich kann Menschen lesen. Und ich ja. sag mit, also wenn ich jemanden kennenlerne, dann sage ich meistens, ja, ich arbeite in einem Restaurant. Und dann, wenn die Leute dann sagen, ah, okay, cool, was machst du dann oder wo, dann sage ich da und da. Und wenn die dann merkst du, bei manchen Leuten relativ schnell, ach, die schalten jetzt ab oder die fragen weiter. Und wenn die weiter fragen, dann erzähle ich auch weiter, weil die Interesse haben. Wenn ein Mensch kein Interesse an mir hat oder nur Interesse an mir hat, weil er weiß, wo ich arbeite, wenn ich direkt mit der Tür ins Haus falle, dann ist das so oberflächlich und auf Oberflächlichkeit lege ich keinen Wert. Egal, ob im Privaten oder im Beruflichen. Da kann auch von einem Weingut der Wein noch so toll sein, wenn ich aber die Art und Weise von der Person, die das macht, nicht gut finde, dann mag ich auch den Wein nicht. Das ist bei mir ein Gesamtprodukt.
Wäre es für dich einfacher und angenehmer gewesen, wenn du in der Linde gelernt hättest und dann in die Traube oder in den Söringhof gegangen wärst? Also hättest du es als angenehmer empfunden?
Oh, weiß ich nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wenn ich in der Linde gelandet wäre, also in der Linde meine Ausbildung gemacht hätte, ob ich dann noch in der Gastro wäre, weil das eine andere Welt ist. Ich habe damals meine Hotelfachausbildung angefangen, weil ich unbedingt Flugbegleiterin werden wollte. Ich wollte unbedingt zur Lufthansa gehen.
Ach, und ist ja niedlich.
Ja. Schön. Und ich wollte unbedingt die Welt sehen. Und meine Eltern haben damals gesagt, oder mein Papa hat vielmehr gesagt gehabt, ja, okay, gut, gerne, dass du die Schule schmeißt und du darfst auch gerne zur Lufthansa gehen. Das ist gar kein Problem, aber mach bitte eine Ausbildung vorher. Okay, vielleicht hat es auch meine Mutter gesagt. Ich weiß es nicht. Einmal von den beiden hat auf jeden Fall gesagt, aber mach eine Ausbildung. Als Schäfer, als Hofer, als Koch, ist vollkommen egal. Aber mach was. Danach hast du dann auch einfach viel größere Chancen, länger in einem Unternehmen zu bleiben oder auch Langstreckenflüge zu machen oder in die First oder Business Class zu gehen. Das war mein Einstieg. Ich wollte unbedingt die Welt sehen. Und dann hat Bärbel und auch Johannes King mir gezeigt, was Gastgeber sein kann, wie groß die gastronomische Welt ist. Das ist halt nicht nur Teller raustragen und Gläser polieren oder einen Kaffee machen und oder irgendwas. Nein, das ist auch einfach mal eine Palette Wein abräumen, mit den Gästen über einen Weinfach mit den Gästen über einen Weinfach simpeln oder erzählen, wo man am liebsten in der Umgebung gerne als Privatperson unterwegs ist, wo man gerne essen geht, wo man gerne unterwegs ist, dass es einfach ein Gesamtkonstrukt ist und dass man auch nur mit einem Miteinander wachsen kann oder auch sich selber entwickeln kann und auch nicht nur selber einen schönen Abend haben kann, sondern auch den Gästen einen hoffentlich unvergesslichen Abend bescheren kann.
Gab es da mal einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt bin ich auf der großen Bühne, jetzt bin ich in der Gastro angekommen, jetzt ist das meine Welt?
Das war, wenn der, wenn man Station gemacht hat, egal ob es jetzt beim Obauer war oder bei in der Schwarzwaldstube im 1789 oder auch im Söringhof und du hast Station gemacht und es läuft alles. Du bist so in den Zwischengängen drinne, du weißt, wo du jetzt noch Gläser hinstellen musst, Weinbegleitung machen musst, eindecken musst, abrufen darfst und du guckst in den Raum rein und du merkst, es brummt. Bärbel hat das einen Bienenstock genannt. Wenn es summt und brummt und alle sind am Arbeiten und sind am Rumlaufen und arbeiten und die Gäste haben einfach Spaß und unterhalten sich, wenn einfach eine Atmosphäre im Restaurant ist. Und das habe ich jetzt auch immer noch. Das sind die Momente, wo ich sage, oh, deshalb mache ich das. Wenn ein Gast rausgeht und sagt, oh, das war so ein toller Abend, gerne wieder. Aber auch noch ein Moment war in der Schwarzwaldstube, als ich Käsewagen gefahren bin und du bist von Tisch zu Tisch mit dem Käsewagen oder mit dem Aperitifwagen gefahren und es hat alles am Schnürchen funktioniert. Das waren die Momente, wo ich gesagt habe, yes, deshalb mache ich's. Das macht gerade richtig Lust.
Zar Alexander II. War ein paranoides Wrack. Und das ist keine Behauptung, das ist historisch verbürgt und kein Vorwurf. Denn wer als Zar des Russischen Reiches im 19. Jahrhundert lebte, hatte guten Grund zur Paranoia. 6 Attentatsversuche überlebte er, bevor der 7. 1881 erfolgreich war. Zwischen dem ersten und dem letzten Versuch, ihn zu töten, tat er zweierlei. Er regierte das größte Landreich der Erde und er bestellte Champagner bei Louis Röderer. 1876 sandte Alexander II. Seinen besten Mann, sprich seinen Sommelier, nach Reims mit einer Anfrage, die den Verlauf der Weingeschichte verändern sollte. Er wollte einen exklusiven Champagner, nur für sich. Niemand sonst sollte ihn trinken dürfen. Und er wollte ihn in einer Flasche aus transparentem Kristallglas geliefert bekommen, mit einem flachen Boden. Und der flache Boden war nicht Ästhetik, er war pure Sicherheitspolitik. Die übliche Vertiefung im Flaschenboden, der sogenannte Pan, bot, so die kaiserliche Überzeugung, ausreichend Platz für eine versteckte Bombe. So entstand Kristall, die erste Prestige-Cuvée der Champagner-Geschichte. Ein Kind,
der Angst und des Luxus in einer Flasche gefüllt, die bis heute unverändert aussieht wie damals. Und so entstand gleichzeitig die Geschichte eines Hauses, das seither untrennbar mit dem Paradox verknüpft ist, das teuerste und begehrteste zu produzieren, ohne je den Verstand darüber zu verlieren. Gegründet 1776 als Maison de Bois-Pierre-Fils, übernommen und umbenannt 1833 durch Louis Röderer, der als erster Champagnerproduzent seiner Zeit beschloss, eigene Weinberge zu kaufen, statt Trauben zuzukaufen, weil er im Gegensatz zu fast allen anderen Kollegen der Meinung war, dass der Boden die Qualität macht und nicht der Keller. Diese Überzeugung hat das Haus bis heute. 240 Hektar eigene Weinberge, ausschließlich in Grand- und Premier-Cru-Lagen. 1873, Röderer exportiert bereits 2,5 Millionen Flaschen in einem einzigen Jahr. Der größte Markt war damals Russland. Dann kommt 1917 und die russische Revolution. Und mit ihr verschwindet über Nacht der wichtigste Absatzmarkt, den das Haus je hatte. Gleichzeitig sterben im Ersten Weltkrieg die Märkte Europa weg. Die amerikanische Prohibition zerstört den US-Markt. Und 1929 kommt die, ja, die hat noch gefehlt, Weltwirtschaftskrise. Léon-Henri Röderer stirbt 1832 und hinterlässt ein Haus am Rande des Ruins. Und was dann passiert, ist das eigentliche Wunder der Röderer-Geschichte. Seine Witwe Camille übernimmt. Keine Önologin, keine Kellermeisterin, kein Erbe mit Harvard-Abschluss. Eine Witwe, die entschieden hat, das Erbe ihres Mannes zu schützen. So führt sie das Haus über 40 Jahre. Durch den Zweiten Weltkrieg, den Wiederaufbau, die wirtschaftliche Neuordnung Europas, etabliert ganz nebenher den Brut Premier als Standard-Cuvée und öffnet das Haus für eine neue Generation Champagnertrinker. Camille Henri Röderer ist eine der bedeutendsten Frauen der gesamten Champagnergeschichte und die meisten Menschen kennen ihren Namen nicht. Das nennt man diskrete Größe. Heute führt Frédéric Rousseau das Haus. In siebter Generation, unabhängig familiengeführt. Den Jean-Baptiste Lecaillon als Chef de Cave seit 1999 in den Weinbergen auslebt. Ich möchte draußen sein, im Weinberg. Hand in Hand mit der Natur und das, was ich nehme, in etwas verwandeln, das einen überleben wird. Und sinnbildlich dafür steht der Brut Rosé Vantage. Dieser entsteht jedes Jahr aus demselben Konzept, aber nie aus demselben Gleichgewicht. 35 kleine versetzte Parzellen der La Rivière Domaine in Coumières liefern den Pinot Noir südexponiert, steil, Premier Cru, direkt an der Marne gelegen. Coumières ist ein Dorf, das für seine spätburgundische Rotweincharakteristik bekannt ist. Würziger, saftiger Pinot, frühreifen mit einer Wärme, die er sonst nur in wärmeren Zonen entwickeln würde, gleichzeitig salzig. Durch die Flussnähe und mit einem phenolischen Rückgrat, das ihn von weicheren Marne-Pinots unterscheidet. Den Gegenpol bildet Chély, Grand Cru, nordexponiert, ganz oben an der Côte Blanc, auf einer Grenzlinie hin zum Cremant-Hang. Kalkkreide, kühle Mineralogie, die dem Chardonnay hier seine Salinität verleiht, die man nicht lernen kann, nur wachsen lassen. Lecaillon nennt ihn die Salzigkeit von Chély. Ein Ausdruck, der erklärt, warum dieser Chardonnay kein aromatischer Chouillet aus dem Lehrbuch ist, sondern eine kristalline Spannung, die den Pinot von Coumières verankert, ohne ihn zu bremsen. Was aus dieser Kombination entsteht, wird nicht durch Assemblage zweier fertiger Weine hergestellt, das wäre das einfachere Verfahren, sondern durch Enfusion. Eine Technik, die exklusiv für Röderer entwickelt wurde und nirgendswo sonst in der Champagne exakt so praktiziert wird. Der Pinot Noir von Coumières mazeriert lang und sanft auf seinen Schalen. Bei kühlen Temperaturen, um Farbe, Saft und Frucht zu extrahieren, ohne Tannin. In dieser Maischephase wird der Chardonnay-Most von Chouilly direkt hinzugegeben. Die beiden Sorten vergären gemeinsam. Der Chardonnay-Most moderiert die Farbextraktion, entzieht dem Pinot seine verbleibenden Tannine und die Gärung verbindet 2 zu 1 Wein. 20% Reife in Holzfässern. 4 Jahre im Keller von Röderer, 6 weitere Monate nach der Degorgierung. Und wenn Röderer sich entscheidet, einen Jahrgang als Vintage zu deklarieren, dann ist das keine Routine, es ist eine Aussage. Lecaillon selbst beschrieb den 2014er Rosé als einen Wein von überlegener Energie, der aromatische Finesse mit einem einzigartigen Charakter verbindet. Vielen Dank für dieses ganz besondere Schaumweinerlebnis dem Hause Röderer und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger. Wann war dein erster Weinmoment? Also hattest du so einen Moment, wo du einen Wein probiert hast und gesagt hast, wow, und das kann nur Wein?
Also es muss irgendwann mal tatsächlich, glaube ich, es muss auf Sylt und es muss beinahe bestimmt, als wir eine Weinbegleitung durchgegangen sind und ich irgendwas probiert habe, wo ich so gesagt habe, wow, okay, krass. Aber ich glaube eher, diesen einen Moment, den gab es nicht. Das war bei mir so ein ständig wachsendes Werden, ja.
Und gibt es irgendwas, was du der 18-jährigen Anna in Bezug auf Wein raten würdest?
Oh ja.
Also wenn du die Zeit nochmal zurücktreten könntest und sagen könntest, boah, das hättest du vielleicht gerade in Bezug auf Wein anders machen sollen, als du es damals mit 18 gemacht hast.
Ja, also definitiv. Also vor 10 Jahren, ich habe jetzt letztens erst wieder ein Bild von mir gesehen, wo ich vor dem Koblenzer Schloss mit einer halbtrockenen Shopping Queen Sekko-Flasche stehe. Oh.
es gibt eine Shopping Queen Sekko-Flasche?
Ganz schlimm, ja.
Wow. Ja.
Das sind wirklich so Sachen, wo ich sage, ja, das brauchen wir nicht. Und das Gute ist, dass es kurz danach tatsächlich dann noch meine Ausbildung angefangen ist. Und dann wurde halt relativ schnell der halbtrockene Sekko durch Klaus-Peter Keller, Emre Schönleber, Dönhoff, Johannes Josef Prüm ersetzt. Also so die großen Riesling-Namen, die sind dann doch relativ schnell auf dem Tisch gelandet.
Was für eine Wandlung.
Ja, also das war auch für mich einfach eine komplett andere Welt.
Kannst du es heute noch nachvollziehen, warum du damals Shopping Queen Sekko halbtrocken getrunken hast? Weil es lecker war? Oder gibt es einen anderen Grund? Oder weil es Geld nicht gereicht hat? Oder?
ja, also ich, das war so zu der Zeit, wo man immer mit den Freunden, bevor man weggegangen ist, tanzen, dann doch nochmal irgendwie was vorgetrunken hat, weil dann in den Diskotheken ja dann die Getränke meistens doch ein bisschen teurer waren. Und wir dann einfach gesagt haben, gut, wir holen uns jetzt schnell was zum Trinken und dann bei gutem Wetter, dann trinken wir das jetzt noch schön an der frischen Luft und dann geht's gleich weiter. Und das war damals natürlich auch eine Geldsache. Und ich glaube, das ist nur noch schlimmer geworden. Leute geben weniger oder meine Generation schaut in vielen Dingen mehr aufs Geld. Die Einstiegsweine werden hoffentlich immer wichtiger für die jungen Leute. Und ich glaube, darauf sollte die Weinwelt auch mehr achten, mehr Einstiegsweine zu zeigen. Dass die Leute halt einfach sehen, es muss nicht immer kompliziert und teuer sein. Du kriegst auch einen tollen Wein für 13 Euro. Und oder für 12 Euro und oder auch 8 Euro um Himmels Willen. Aber dass die Leute halt einfach von diesem blöden Krempel wegkommen, das ist wirklich, also da in den Supermarktregalen, ich gehe sehr gerne einfach manchmal dran vorbei und gucke es mir an. Auch in unterschiedlichen Qualitäten von unterschiedlichen Sortimentsführungen, weil ich es einfach aus Interesse manchmal sehen möchte und auch einfach vor Augen geführt haben möchte. Und es kommt auch extrem immer darauf an, in was für einem Viertel oder in was für einer Umgebung du unterwegs bist. Wenn du in einer Schickimicki-Ecke, also wenn du jetzt im Einzelhandel auf Sylt in den Edeka reinläufst, dann siehst du natürlich ganz andere Weine, als wenn du in Penny in
der trinkst sogar eine halben Flasche.
Ja, oder also wirklich, oder auch gute Einstiegsweine siehst du dann da, auch für ein kleines Geld. Aber wenn du jetzt in der Koblenzer Innenstadt, in den Penny, gegenüber vom Forum reinläufst, dann fällst du hintenrum wieder raus, weil du dir so denkst, uff, da kriege ich direkt wieder Kopfschmerzen. Und das ist halt genau dieser Penny, wo ich damals als Schülerin reingegangen bin.
Shopping Queen gekauft hast.
Und Shopping Queen gekauft habe. Weil ich ja auch, ich war damals, oder ich bin immer noch ein großer Shopping Queen Fan. Also das ist so Guilty Pleasure. Diese komischen TV-Formate mir manchmal anzugucken, weil es einfach auch manchmal einfach witzig ist. Und das ist auch wieder so ein Moment, wo ich dann auch einfach abschalten kann. Aber trotzdem extrem. Und mittlerweile möchte ich, wenn ich so einen Weinstil zum Beispiel nicht mehr missen wollen würde, dann wäre es Extrabrut. Also ich bin mittlerweile so komplett oder Cerro-Dosage. Bloß kein Zucker. Mhm. Ich merke, da hat der Herr Gass mich extrem drauf aufmerksam gemacht, was so das Mundgefühl von Dosage ist. Und seit ich das bei mir eingetrimmt habe im Hirn, merke ich das auch, sobald es an über die 6 Gramm geht. Manchmal, ich muss es leider sagen, wenn ich Weinkarten lese und ich sehe Prüt, dann schaue ich weiter. Ich trinke es einfach aktuell nicht mehr gerne. Persönlich.
Ich finde nicht gerne, also in Bezug auf nicht gerne trinken, bei mir auch sehr schade, da ich viel zu selten mir Weine irgendwie aus dem LEH beziehungsweise aus dem Discounter hole, um einfach diese Geschmacksdiversität oder was die Weine ausmacht, was die Weine vielleicht auch besonders macht in ihrer Art, in ihrer Welt oder was die eben teilweise unerträglich macht, das probiere. Also ich würde auch gerne öfters mal so Discounterweine probieren, um einfach da auch ein eigenes Gefühl dafür zu bekommen. Ich wüsste aber auch nicht, und da würde mich interessieren, wie du das erklären würdest, wenn ich dort vor dem Regal stehe, neben mir steht jemand und fragt, warum trinkt man jetzt eigentlich Wein? Also wie kann man Nicht-Weintrinker das Besondere beim Wein erklären? Jemand, der keine Erfahrung hat, der vielleicht irgendwie einen Wein im Supermarkt findet. Was macht Wein so besonders?
Die Vielfältigkeit.
Vielleicht nicht unbedingt Supermarktwein, sondern die Weine, die sonst irgendwie zu bekommen sind. Die Vielfältigkeit.
Die Vielfältigkeit, definitiv. Die Vielfältigkeit. Mhm. Ich krieg von einem spritzigen Kabinett bis hin zu einem schweren Amarone alles. Ich krieg so richtig schöne, saftige und reduktive Oranges. Es gibt einfach so unglaublich viel. Es gibt für jede Lebenslage, für jede Person, für jedes Gefühl, für jeden Moment den perfekten Wein. Und jetzt zum Beispiel an einem Tag wie heute, in Stuttgart hier sind es aktuell 32 Grad, es ist super heiß, die Sonne scheint, es ist traumhaft schön draußen.
Dann Amarone mit 28 Grad, oder?
Oh Gott, nein, bitte nicht. Nee, lieber dann tatsächlich ein Kabi.
Wie kommst du selber auf neue Weine? Sind das Messen, wie du eben gerade sagtest, wie ein Vinum oder Mainzer Weinbörse? Oder sind es Empfehlungen von Kollegen? Sind das Empfehlungen von Händlern, Lieferanten? Ist es Instagram, dass du das bei Kollegen siehst, wo du sagst, boah, super, was die ausschenken? Oder wie wirst du inspiriert?
Auf viele, 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 eigentlich auf alles, was du gerade genannt hast. Ganz oft aber auch tatsächlich, dass ich in der Weinbar sitze. Jetzt zum Beispiel bei meinen lieben und geschätzten Freunden der Kabi Weinbar im Stuttgarter Westen. Es ist manchmal ganz auch einfach nur so, dass ich mich hinsetze und sage, was überrascht mich. Oder ich darf an den Kühlschrank gehen und mir was aussuchen. Oder ich gehe auf kleine Messen. Ich sehe was auf Instagram. Oder ich sehe, es hat ein Pop-up aufgemacht und dann gucke ich mir die Weinkarte an. Und wenn ich was nicht kenne, dann google ich es. Aber tatsächlich, die meisten Neuentdeckungen kommen bei mir. Ich bestelle mir extrem viele Pakete in unterschiedlichen Weinhandlungen. Das ist so mein Hobby, so während einem Film schauen oder bevor ich ins Bett gehe, dann gehe ich durch unterschiedliche Online-Shops und schaue, was sie so haben. Und das hat bei mir in Corona angefangen, dass ich einfach zu der Zeit gab es ja extrem viele Weinpakete. Und auf diesem Hänger bin ich hängen geblieben. Das war auch in der Traubezeit oder zur Bayers-Bronn-Zeit, habe ich extrem viele Weinpakete auch gekauft und auch viel Wein abends getrunken. Und das mache ich auch immer noch sehr gerne, weil ich dadurch einen sehr vielfältigen Weinkeller habe und immer mal mich wieder freue, wenn ich so ein Paket aufmache und was sehe. Und jetzt zum Beispiel einer meiner Lieblingsaccounts, die ich habe, die auch immer mal wieder tolle Pakete auch mit unterschiedlichen kleinen Vinotheken machen oder Weinhandlungen machen, ist Prädikat Memes. Da bin ich gefühlt von seit Anfang an Follower-Fan, Fangirl sozusagen. Und ich schätze die Memes sehr, aber was ich viel mehr zu schätzen bekommen habe, sind die Weinpakete tatsächlich. Mhm. Weil die zwei Jungs das unglaublich toll auch darstellen. Was steht hinter den Weinen? Die machen immer eine Low-Budget und eine etwas höherpreisigere Kiste. Das ist ich auch die Leute, die halt vielleicht gerade am Studieren sind oder sich gerade erst versuchen, mit qualitativ hochwertigen Wein oder mit feinen Wein auseinanderzusetzen, auch die finanziellen Mittel dafür haben. Weil das muss man ja mal wirklich sagen, Fine Wine ist nicht günstig auf Dauer und vor allem in rauen Mengen nicht günstig. Und gerade wenn man dann nicht weiß, was man eigentlich mag und wo die Reise hingeht, dann sind Pakete sehr gut. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich mir viel Erfahrung drin angetrunken habe oder auch während der Weinbegleitungszeiten, weil du einfach ständig immer was Neues probiert hast. Und so versuche ich einfach aktuell auch immer mal wieder am Zahn der Zeit zu bleiben.
Wo beginnt bei dir Fine Wine? Also wann fängt es an? Ab welchem Preisrahmen?
Preisrahmen würde ich mal ausklammern. Es geht mir vielmehr nachher um die Philosophie. Und was?
Also Fine Wines beginnen bei dir nicht bei bestimmten Preis, sondern bei einer bestimmten Art des Weines oder bei einer bestimmten Winzerphilosophie.
Ja, ganz genau. Oder okay. Wie ist er ausgebaut? Was ist die Struktur? Also eigentlich Basis ist nachhaltiger Weinanbau für mich. Also so Bare Minimum würde man es beim Dating nennen. Das Bare Minimum sind bei mir Handlese, nachhaltiger Weinanbau und wissen, wo es herkommt, eine Nachverfolgbarkeit. Ich will wissen, wo die Trauben herkommen, was mit denen passiert ist. Und da sind die QR-Codes mittlerweile, thank God, echt super. Man sieht, was drinne ist. Und
also ein Champagner-Brand XY ist bei dir kein feiner Wein, auch wenn er 50 oder 70 Euro kostet. Wenn es ein größeres Brand ist, also keine Ahnung. Wenn ich sage, mit dem gelben Etikett oder sowas, sondern
ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Wollte keinen Namen.
Absolut. Ja, ist ein zweischneidiges.
Also es läuft ja in der Fine Wine Range. Das kannst du ja auch jetzt einige aus dem Bordeaux nennen.
Ja.
Die auch mit der Maschine ernten, die vielleicht irgendwie zweistellig kosten. Du kannst Wein aus Australien nehmen. Penfold zum Beispiel, Maschine, bumm. Nicht unbedingt nachvollziehbar, nicht unbedingt nachhaltig, läuft auch unter Fine Wine.
Ja, und das sind aber so Geschichten, wo ich dann sage, ich weiß nicht. weiß ich dann einfach auch in dem Moment nicht. Also das ist dann, nee.
Also es wäre für dich nicht Fine Wine, auch wenn die Welt es als Fine Wine deklariert.
Ja, genau.
Okay,
also
gut.
Für mich nicht persönlich, genau. Da muss ich dann auch einfach auch zwischendurch mal so sagen, nee, wir sind in einer Welt oder wir leben aktuell in einer Welt, wo Nachhaltigkeit eine Riesenrolle spielt. Und Nachhaltigkeit ist halt nicht nur oder eine Beständigkeit auch vor allem, fängt für mich bei dem an, was bei uns am Anfang, am Ende des Tages auf dem Tisch steht, was wir zu uns nehmen, in was wir uns kleiden. Womit wir uns kleiden, ob wir jetzt für alles in den Einzelhandel reingehen und uns sofort die nächsten paar neuen Schuhe kaufen, weil es einfach gerade Trend ist, oder ob wir halt einfach mal sagen, hey, ich gehe jetzt mal auf den Flohmarkt. Doof gesagt. Oder ich schaue, ob ich es erstmal Gebrauch kriege. Und das geht doch auch bei Wein. Ich habe in Wien total interessantes Gespräch geführt, oder da ist mir auch erstmal wieder was aufgefallen. In Österreich ist es so, dass 76% der Gen Zs und Millennial Wein trinken. Ich weiß jetzt, es gibt aktuell leider keine Studie dazu in Deutschland, aber österreichische junge Menschen trinken so unglaublich viel Wein und so unglaublich viel nachhaltigen Wein. Ich habe da mit einer kleinen Jungstruppe in der Rundbar gesprochen gehabt, was ja auch eine Weinbar nur für Bio-Weine ist. Und
die legendäre Bar, die legendäre zerstört Bar. Wurde während der Vivinum. Ja. Also während Wien ist.
Oh Gott.
Die Graffitis an der Wand sind von diesem Jahr.
Ja, ganz genau. Und ich glaube, wir sind auch schon wieder in der Damentoilette oder in den Toiletten 50 Sticker mehr dazu bekommen. Also, nee, die wurde komplett auseinandergenommen. Nein, aber die haben gesagt, sie trinken mehr oder weniger nur österreichischen Wein. Die wussten gar nicht, dass es in Deutschland Weinbau gibt. Und die haben aber so ein Interesse einfach gefragt. Die haben mich direkt gefragt, hey, was denn nachhaltige Weinbauern auf gut Deutsch aus Deutschland? Ich möchte es so dreckig wie möglich haben. Und dann sind mir ein paar Namen eingefallen, das habe ich dann auch genannt gehabt. Und dann haben die es sich aufgeschrieben und waren dann direkt so, ja cool, wir versuchen das jetzt mal zu trinken. Und die haben die ganze Zeit nur Orange getrunken und die kamen nicht aus der Weinwelt. Und das war ein Moment, wo ich jetzt wirklich gesagt habe, geil. Es besteht noch Hoffnung da draußen. Leute, die auch wirklich Interesse an Wein haben, die gibt es da draußen aus unserer Generation. Und es gibt Leute, die sehr gerne Wein trinken und die sich auch die Zeit nehmen. Ich glaube vielmehr, dass für die jungen Leute der Wein nahbarer werden sollte.
Wie kann man das erreichen?
Toni oder aus Pommes Wein oder unter As Toni bekannt oder hier die Jungs vom Prädikat Memes, die machen das auf eine sehr lockere Art und Weise, was ich auf der einen Seite unglaublich doll schätze, weil die dadurch eine extreme Bandbreite haben. Die haben natürlich ihr persönliches Narrativ, was ja auch für die Zielgruppe extrem gut ist. Also sehr, ich sag immer, sehr Hip-Hop- und Fußballlastig. Was mich als Popmaus, und Leseratte, die auch ganz gerne mal in eine Kunstausstellung geht, jetzt nicht wirklich abholt. Also mich als, meine beste Freundin sagt immer, als hoffnungslose Romantikerin, auf Dauer nicht abholt. Ich mag die Art und Weise, wie sie Wein präsentieren, dass es nahbar ist, dass es Spaß macht, dass es mit den Leuten in Kontakt zu kommen Spaß macht. Aber es fehlt mir manchmal dann doch tatsächlich, ich sag jetzt mal so, für die Mädels. Es ab und
an. Was heißt das? Also, dass nur über Fußball geredet wird oder nur über Hip-Hop
nee,
oder
so aber Skaten es gibt,
oder was?
Es gibt einfach jetzt, wenn wir jetzt mal beim Beispiel Prädikat-Memes machen, weil die es einfach sehr toll und bildlich darstellen, extrem oft in den Q&As über welcher Fußballverein oder dieser Wein, was wäre das für ein Fußballspieler? Und ich verstehe halt nur Bahnhof. Also ich verstehe den Wein, ja, aber ich verstehe den anderen. Und dann kann man sich das natürlich dann nachher irgendwie ein bisschen umdenken, aber mir fehlt einfach eine gewisse Ebene. Und ich bin dann
ist
eher...
Ist das aber dann nicht an Markt vorbeigearbeitet, wenn ich versuche, Wein zu vermitteln und ich habe auf der einen Seite einen Fremdkörper und arbeite mit einem anderen Fremdkörper? Also... Ist das dann nicht noch mehr Bubble-Denken und noch mehr Eingrenzen,
ja, genau.
als dass ich öffne?
Ja, genau.
Also ich spreche ja dann eigentlich nur die Fußballer an, dass die mehr oder weniger anfangen Wein zu trinken. Oder die Weinträger, dass die anfangen Fußball zu schauen, aber
genau.
die Bücherleser bleiben außen vor, die Filmgucker bleiben außen vor und
die Kunst,
so weiter.
Also und die Kunstleute ja, oder, keine Ahnung, die Gartenmäuse oder wie auch immer. Also das ist ja...
Eigentlich noch verkopfter, als man eigentlich sein könnte. Jetzt, also ich will da keinem zu nahe treten, aber jetzt nur rein vom Denken, vom Empfinden, wie du es deklarierst, ist das für mich eher hinderlich als förderlich.
Es gibt aber natürlich dann auch erstmal einen Türöffner. Und aus diesem Türöffner heraus kann man sich ja dann auch weiterentwickeln. Ne? Jetzt zum Beispiel, um den Einstieg auch in die Weinwelt rein fachlich gut rüberzubringen, ist die Weinsteigerin auf Instagram eine ganz tolle Influencerin sozusagen. Oder auch die Lu macht hat tolle Videos dazu auf ihrem Kanal.
Haben beide wahnsinnig viel Zulauf, also haben extrem viele Likes, extrem viele Followers und so weiter und schaffen es. Also gerade bei der Weinsteigerin, bei Lu, sie vermitteln Wissen. Das finde ich großartig. Toni auch, um mit Willen.
Ja, genau. Und das finde ich eben
also
so grandios.
Ich will jetzt auch die Prädikat-Memes nicht bashen.
Nein,
also,
ich auch nicht. Ey,
verstehe
wirklich.
Mich da nicht falsch.
Ich mag die auch total gerne. Also, Grüße gehen
raus.
Es ist
halt nur einfach, das... Ja, genau.
Nee, das ist auch... Und das funktioniert ja auch für die. Und ich finde das total toll für die, dass das so gut funktioniert und dass sie einfach auch so einen Zulauf haben und dass das auch einfach ein funktionierendes System ist. Ich finde es halt einfach nur ein bisschen schade, dass die Blümchen- und Schleifenwelt der Weinwelt, und da gibt's viele Mädels da draußen, oder es gibt ja auch sehr viele Mädels oder Frauen, die gerne Wein trinken und auch gerne mehr darüber wissen wollen würden oder einfach auch so auch in ihrem privaten Rahmen gerne beim Scrollen durch Instagram mit jemandem connecten wollen würden.
Aber gibt's dafür dann nicht Lou? Also für die ganzen Blümchenmädchen und die es ein bisschen lebendiger und ein bisschen Cooking und so weiter haben wollen, trotzdem Ernsthaftigkeit damit vermittelt und eine gewisse Lebendigkeit und trotzdem eben was Verträumtes? Also ich finde, das bespielt,
ja,
ich hoffe,
ja.
Lou, du nimmst mir es nicht übel,
nee, um Himmels
bespielt Lou ganz gut. Und daher müsste man ja eigentlich nur den richtigen Kanal für sich finden, um sich selber dem Wein nahe zu fühlen. Ähnlich wie ich teilweise Kritiker finden muss, die meinen Geschmack repräsentieren. Nicht jeder mag die Parker-Weine. Von dem her ist Parker nicht das Nonplusultra und ist nicht für jeden geeignet. Aber, keine Ahnung, Genesis Robinson ist vielleicht auch nicht für jeden geeignet. Und somit ist es eigentlich nützlich, diese zweite Ebene und nicht jemanden als Nonplusultra zu betrachten, oder?
Nee, und das ist das Wichtige, finde ich. Und das ist das, was ich eben auch schon mal, oder was ich allgemein meine mit, es ist nicht alles schwarz und weiß. Es gibt, die Welt da draußen ist so unglaublich bunt und vielseitig. Und es gibt so viele Ebenen. Und genauso wie es für jeden auch den perfekten Wein gibt, zu jeden perfekten Situation, gibt es bestimmt auch die richtige Unterhaltung rund um Wein. Und ich brauche aber manchmal auch einfach nur stumpfe Unterhaltung. So doof es sich jetzt anhört, brauche ich manchmal auch einfach nur, wo ein Thema, mit dem ich mich so unglaublich tief auseinandersetze. Und es ist halt einfach Wein. Wein hat einen täglichen Einfluss auf mein Leben. Will ich damit auch in einem popkulturellen Zusammenhang einen Einstieg haben. Und ich habe während Corona oder kurz vor Corona habe ich ein Buch gelesen, Sweet and Bitter heißt das, wo eine New Yorker, New Yorker Schriftstellerin in die Welt des Weines gegangen ist und sich selber zur Sommeliere gemacht hat. Also die ist ganz klassisch in die Restaurants gegangen, hat gearbeitet, ist zu Verkostungen gegangen, hat die Schulbank gedrückt und die hat von ihrem Leben als Sommeliere oder diesem Werdegang zur Sommeliere erzählt. Und das ist so so nahbar gewesen. Und diese Welt, dieses Feminine und auch die Geschichten, die wir Frauen erleben, können halt Frauen ganz oft besser rüberbringen und nahbarer formulieren, als wenn das jetzt ein Account machen würde, der von Männern geführt ist, was ja auch gar kein Problem ist.
Sind da Unterschiede?
Definitiv, ja, ja.
Okay.
Ja, ja.
Kann man sagen, das eine ist oberflächlicher, das andere ist sensibler, das andere ist, inwiefern kann man das unterscheiden?
Ich glaube, wir Frauen sind in vielen Momenten etwas ruhiger, gesettelter. Wir sagen dann etwas, wenn wir auch wirklich was zu sagen haben. Und wenn wir es sagen, dann ist es meistens schon zu spät. Also dieser klassische Muttermodus, also dieses Mütterliche, was ja in vielen von uns drinne steckt, dass wir beobachten, analysieren und dann auch irgendwann mal was sagen. und da muss ich halt einfach sagen, wenn wir Social Media praktisch dann auch noch mal wieder ins Boot holen, die einen posten mehr aus ihrem privaten Leben, die anderen mehr aus ihrem beruflichen, manche posten gar nichts. Aber was mir persönlich aufgefallen ist, ist, gut, meine Generation ist definitiv aktiver auf Social Media, als es eine andere Generation oder Generation vor mir waren oder sind. Und wir gehen auch definitiv anders mit Social Media und mit den öffentlichen Medien um. Aber ich habe manchmal das Gefühl, Menschen, und dabei erwische ich mich auch selber sehr oft, wenn wir jemanden auf Social Media folgen, haben wir relativ schnell das Gefühl, wir kennen diese Person und wir stehen dieser Person nahe, weil wir was von dieser Person mitbekommen. Und wenn wir diese Person dann live sehen und Zeit mit dieser Person verbringen, hat es was manchmal schon grenzenüberschreitendes, weil man sich ja eigentlich doch dann gar nicht kennt. Oder
also nicht du ihn schon, aber kennt. Er dich nicht oder sieht dich nicht.
Ja, genau. Also das, also ein toller Vergleich ist jetzt zum Beispiel nach dem Motto, Stammgäste dürfen ja fast alles. Stammgäste? Das ist ja so ein Satz. Stammgäste dürfen fast alles. Und ich glaube, das hat bestimmt jeder schon mal gelernt. Leute, die man oft sieht und mit denen man sich auch gut versteht. Und dann aber eine Situation ist, in der man so sagt, schwierig. Und diese
Was wäre so eine Situation?
Jetzt bei Stammgästen zum Beispiel.
Du allgemein, wenn du sagst, so eine Situation, schwierig.
Schwierig, jetzt zum Beispiel beim Thema Stammgäste, haben mit 4 Personen reserviert, kommen mit 8. So, weil,
schwierig.
Ja, ganz genau. wir kommen ja ständig. Ich darf das doch kommen und hier und da und wie, ihr habt den Wein nicht mehr, ich trinke den doch immer. Ach, das weißt du doch. Ach, du darfst das doch. Ach, du weißt doch, wie ich das meine. So, ach, du weißt doch schon, wie ich das meine. Oder sei doch jetzt mal nicht so. Das hab ich schon erfahren. Also jetzt nicht nur bei Gästen, auch in anderen Situationen. Aber das sind so Momente, wo ich dann sage, schwierig. Und ich glaube, das haben viele Leute schon erlebt oder auch gerade Frauen erlebt, aber das haben bestimmt auch Männer schon erlebt. Ich erwische mich ganz oft dabei, dass jetzt gerade, wenn dieser Messemarathon ist und man sieht ständig dieselben Leute und dann denkst du dir so, ach ja, stimmt, wir haben uns ja vor 2 Wochen gesehen, hey, was geht? Und dann trinkst du mit den Leuten was und dann ist auch irgendwann mal ein freundschaftliches Verhältnis, aber ich merke dann abends dann auch dann oder am nächsten Morgen dann so, ach, man kennt die Person ja gar nicht, was ja auch gar kein Problem ist. Aber es ist manchmal, habe ich das Gefühl, der eine Moment, der war jetzt ein bisschen zu viel.
Wenn wir über den Ida Rosato 2025 von Angelo Gai und Alberto Grazzi sprechen, dann sprechen wir nicht zuerst über einen Vulkan, wir sprechen zunächst über eine Entscheidung. Warum beschließt bitte Angelo Gaia, ein Mann, dessen Name längst zwischen Barbaresco, Barolo und Bolgherini, den oberen Etagen des italienischen Weinbaus wohnt, ausgerechnet einen Rosato zu produzieren? Und Ätna ist dabei die Antwort, nicht der Anfang. Ich fange trotzdem damit an. Es gibt Weinregionen, die wirken wie gut erzogene Aristokraten. Man weiß, was sie tragen, man weiß, wie sie sprechen, man weiß sogar, wie sie altern. Bordeaux macht Bordeaux-Dinge, Burgund macht Burgund-Dinge, die Mosel murmelt etwas über Schiefer und Säure und alle nicken verständnisvoll. Und dann gibt es Ätna. Der Ätna interessiert sich nicht für solche Regeln. Der Ätna ist ein Vulkan. Und Vulkane sind geologische Anarchisten. Sie bauen Landschaften nicht auf, sie werfen sie hin. Sie diskutieren nicht, sie explodieren. Wer Wein am Ätna erzeugt, arbeitet nicht in einer Region. Er arbeitet in einer laufenden Verhandlung mit dem Planeten. Und genau dort beginnt die Geschichte des Ida Rosato 2025. Schon der Name ist bemerkenswert. Ida bedeutet im sizilianischen Dialekt schlicht sie. Gemeint ist der Vulkan. Nicht als geografische Formation, Nicht als Sehenswürdigkeit, sondern als Persönlichkeit. Die Einheimischen sprechen vom Ätna wie von einem Verwandten. Mal großzügig, mal launisch, mal gefährlich. Mal wunderschön. Der Ätna beherrscht jede Unterhaltung, auch wenn niemand seinen Namen erwähnt. Und genau deshalb trägt das Gemeinschaftsprojekt von Angelo Gai und Alberto Gracchi diesen Namen. Es geht nicht um die Winzer. Es geht nicht um Markenarchitektur, nicht um Prestige. Es geht um den Vulkan. Das ist bemerkenswert für ein Projekt, an dem einer der berühmtesten Winzer des italienischen Weinbaus beteiligt ist. Die Familie Gaia hätte problemlos ein Denkmal für sich selbst errichten können. Stattdessen steht der Vulkan auf dem Etikett. Das sagt viel, vielleicht sogar alles. Die Geschichte beginnt, um genau zu sein, 2016. Angelo Gai und Alberto Gracchi beschließen, gemeinsam auf dem Ätna zu arbeiten. Der eine kommt aus dem Piemont, der andere gehört längst zur wichtigsten Stimme Siziliens. Beide sehen etwas, das damals noch nicht jeder sieht. Während sich die meisten Produzenten auf die berühmten Nordhänge konzentrieren, richtet sich ihr Blick auf die Südseite des Vulkans. Das klingt zunächst nach einer geografischen Fußnote, ist es aber nicht. Der Ätna hat viele Gesichter, Nord, Süd, Ost, West. Sie verhalten sich fast wie verschiedene Weinregionen. Höhe, Wind, Temperatur, Niederschlag, Lavaflüsse, alles verändert sich. Der Vulkan ist keine Lage, er ist ein Mosaik aus Jahrhunderten von Ausbrüchen. Jeder Lavastrom schreibt eine neue Seite in ein geologisches Tagebuch, das keine Rücksicht auf menschliche Planung nimmt. Man pflanzt Reben auf Böden, die teilweise jünger sind als manche europäischen Universitäten. Andere Parzellen wurzeln in vulkanischem Material, das bereits Jahrhunderte alt ist. Der Untergrund besteht aus Lava, Asche, Sand und mineralreichen Zerfallsböden. Eisen, Magnesium, Kupfer, Phosphor. Der geologische Werkzeugkasten, der dem Wein des Ätna ihre unverwechselbare Spannung verleiht. Der Ida Rosato 2025 ist dabei mehr als nur ein neuer Rosé. Er ist gewissermaßen ein weiterer Dialekt dieser Landschaft. Und Rosé, das wissen wir mittlerweile alle, wird unterschätzt. Vielleicht, weil er zu freundlich aussieht. Vielleicht, weil viele Menschen Farbe mit Tiefe verwechseln. Vielleicht, weil Rosé im Laufe der Jahrzehnte zu oft als saisonales Accessoire behandelt wurde. Rosé soll kalt sein, Rosé soll hübsch aussehen, nicht stören, möglichst schnell verschwinden. Der Ida Rosé verfolgt eine andere Agenda. Was diesen Wein besonders interessant macht, ist seine Entstehung. Das Projekt Ida war ursprünglich vor allem für Rotwein und später Weißwein bekannt. Dieser Rosato, der sich aus Nerello Mascalese, Caricante und Grenache zusammensetzt, erweitert nun das Bild. Die Höhenlagen reichen weit über 700 Meter hinaus. Und die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht können beträchtlich sein. Das bewahrt Frische, das erhält Säure, das verlängert die Reifeperiode. Die Trauben entwickeln Aroma, ohne ihre Spannung zu verlieren. Viele der besten Weine des Ätna besitzen deshalb eine faszinierende Eigenschaft. Sie schmecken gleichzeitig südlich und kühl. Also wie ein Sizilianer, der plötzlich perfekte Schweizerdeutsch spricht. Er ist kein Rosé der Süße, kein Rosé der Überreife, kein Rosé für Menschen, die eigentlich Erdbeerlimonade trinken möchten. Er arbeitet mit Struktur, mit Frische, mit Kontur. Mit jener salzigen Note, die viele große Weine vulkanischer Herkunft verbindet. Diese Salzigkeit ist schwer zu beschreiben, denn sie schmeckt nicht nach Salz. Sie verhält sich wie Salz. Sie macht alles klarer, präziser, lebendiger. Wie ein guter Toningenieur, den niemand bemerkt, obwohl er den gesamten Klang verbessert. Viele Weinregionen erzählen Geschichten über Terroir. Am Ätna hat man manchmal das Gefühl, dass Terroir antwortet. Direkt mit Feuer. Die Winzer wissen das. Deshalb herrscht hier eine bemerkenswerte Demut. Selbst große Namen sprechen oft erstaunlich respektvoll über ihre Arbeit. Nicht aus Bescheidenheit, aus Erfahrung. Man kann gegen den Vulkan arbeiten. Es endet meistens schlecht. Oder man lernt zuhören. Viel Spaß mit dieser Entdeckung. Und ein großes Dankeschön an Angelo Gai und Alberto Gracchi für dieses großartige Projekt, für diese Neudefinition des Rosés. Und natürlich an den deutschen Importeur, das Handelshaus Segnitz.
Ich glaube, durch Social Media ist das ein bisschen extremer geworden, weil man ja einfach auch noch mal viel mehr von den Leuten sieht. Sei es jetzt, wenn, keine Ahnung, ein Weingut einen Urlaub macht oder eine Verkostung hat, irgendjemand da ist und dann sprichst du die Person darauf an. Und es ist ja auch ein Grund zu connecten. Und es heißt ja nicht umsonst soziale Medien. Aber manchmal denke ich halt einfach, ha, Grenzen wären ganz schön. oder höhere, höhere Grenzen. Und das ist, glaube ich, auch wieder, wenn wir wieder auf das Thema Generation zurückkommen, wieder so ein Gen Z-Millennial-Ding. Wir haben viel mehr gelernt, unsere Grenzen hochzuziehen oder unsere Grenzen bekannt zu machen, zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Diese Situation war mir jetzt zu viel.
Und ist das dann so im Restaurant, sprich, wenn du jetzt im Restaurant bist und eine übergriffige Frage kommt, dass ihr ganz klar einen Cut macht und meine Generation dann eher dem ergiebig ist und da antwortet?
Ja, also ich sag dann halt auch schon mal, nein, das fand ich jetzt nicht so toll. Also ich bin da auch sehr direkt geworden.
Okay.
Jetzt auf dem Weindorf war es jetzt zum Beispiel auch mal so, wir haben auf dem Stuttgarter Weindorf eine Laube mit 500 Sitzplätzen, Pi mal Daumen, die voll ist. Jeden Abend. Und was super gut ist. Aber du hast natürlich durch den Alkohol schwinden bei vielen Leuten die Grenzen. Oder auch das Wahrnehmen von Grenzen. Nicht nur auf dem Weindorf, sondern in jedem Zusammenhang mit Alkohol. Und es gab die Situation, wo ich jemanden des Zeltes verwiesen habe. Und ich wurde angekeift von einer Frau, vielleicht maximal 10 Jahre älter wie ich, dass ich eine scheiß wertlose Kellnerin bin. Und dann sage ich, gut, das ist jetzt noch ein Grund mehr, dass Sie bitte dieses Zelt verlassen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und hier dürfen Sie nicht mehr herkommen. Weil einfach das Grenzüberschreitung ist. Das ist nicht nur beleidigend, das ist, ist einfach nur, Entschuldigung, dumm. Und ich sag das auch immer zu den, nicht nur zu den Kollegen, ich habe das nicht nur immer zu den Azubis gesagt, ich sag das auch jetzt zu meinen Kolleginnen, sei es auf dem Weindorf oder in der Linde. Wenn euch jemand zu blöd ist, dann sagt ihr mir das und dann übernehme ich die Station. Und dann kommt halt die strenge Anna und dann sage ich auch was. Und das ist immer, also das mache ich wirklich gerne. Wenn meine Mädels dann hinter den Tresen kommen und sagen, oh, die sind so blöd, dann frage ich immer, ja, warum sind die blöd? Ich will wissen, was passiert ist. Weil dann kann ich was machen. Dann kann ich die Station übernehmen, meinen Kollegen den Stress nehmen und in der Situation, in der ich bin, dann auch einfach mal sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wenn Sie gerne weitermachen wollen, dann können Sie das gerne woanders machen, aber nicht hier. Und die Zeiten sind einfach vorbei, wo wir uns alles gefallen lassen müssen. Ich muss mir nicht von Gästen sagen lassen, zum Beispiel, keine Ahnung, ich soll auf dem Tisch tanzen oder ich soll doch mal ein bisschen näher kommen, ich soll mich nicht so anstellen oder mir die Hand auf den Rücken legen lassen oder so. Die Zeiten sind vorbei, also ich muss mal recht herzlich bitten. Und die Momente gibt es halt aber einfach noch. Und ich scheue mich nicht davor, was zu sagen, wenn etwas blöd läuft. Und ich finde das auch wichtig zu sagen.
Findest du, es gibt grundsätzlich eine andere Stimmung im Weinsdorf, im Weinzelt oder in der Weinhütte, wie ihr sie habt, und im Bierzelt? Also,
ja.
Das ist für mich immer so eine Frage. Beeinflusst der unterschiedliche Alkohol die unterschiedliche Mentalität der Menschen?
Ja.
Oder ist es vielleicht die Art der Menschen, die diesen Alkohol trinken? Weil es kann keiner eine wirkliche Antwort geben. Also du sagst ja.
Ja.
Wissenschaftlich ist sowas nicht nachgewiesen. Aber du glaubst es auch?
Ja, ich glaube das. Denn
okay.
Ich finde, Wein regt zu Gesprächen an. Es gibt immer mal wieder Ausfälle, ja, definitiv. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Leute sind wacher im Kopf. Die sind halten länger durch. Der Kopf ist einfach aktiver. Und wenn der Kopf aktiver ist, dann kommen weniger dumme Sprüche. wenn ich jetzt zum Beispiel, nehme jetzt mal die Wiesen oder die Vasen oder ein normales Volksfest, wo Bier und Schnappers getrunken wird und Herrlich, macht man ja auch mal gerne. Ist ja auch, Bier ist ja kein schlechtes Getränk. Trinke ich auch mal ganz gerne. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es stumpft ab auf viele Ebenen. Also wenn man es in Massen trinkt, stumpft es einen ab. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel einen Wein oder Sekt oder Champagner trinkt, dann ist der Kopf einfach wach und es macht einfach auch Spaß. Oder hast du jetzt zum Beispiel eine andere Erfahrung gemacht? Es muss ja jetzt nicht immer nur das reine Zelt- oder Volksfestleben oder Weindorfleben sein.
Allgemein habe ich das Gefühl, dass Weintrinker einen ganz anderen Umgang mit dem Getränk haben als Biertrinker. Also ich habe schon das Gefühl, dass man Wein schmeckt und Bier trinkt. Also dass man beim Wein immer wieder reinschmeckt in einer gewissen Art, Form und Weise, und man unterscheidet auch viel mehr den mag ich nicht, der schmeckt mir nicht. Also selbst dieses aller einfachste, dieses profanste, das banalste, hat man allgegenwärtig, und man würde wahrscheinlich auch nichts trinken, was einem nicht schmeckt. Beim Bier ist es nicht egal, aber nicht so wichtig. Also wenn ich da jetzt in ein Bierzelt gehe und da gibt's halt nur diese eine Marke, würde ich, wenn die Stimmung gut ist, nicht das Bierzelt meiden, beim Weinzelt glaube ich schon. Wenn es da irgendwie, ich sag mal, nur Süßweine gäbe oder nur kräftige oder nur leichte oder nur rote, dann sind Leute dort nicht mäkeliger, aber gehen bewusster mit ihrem Geschmack um. Und das zieht sich, glaube ich, durch eigentlich alles. Also auch durch die Unterhaltung, auch die Art, wie man sich selber gibt. Nicht, dass man versnobbt ist, aber dass man einfach bewusster mit allem umgeht. Und beim Bier nicht. Da ist einfach nur
trinken.
Mehr oder weniger trinken. Genau, trinken, fallen lassen im wahrsten Sinne des Wortes und vorwärts, irgendwann rückwärts oder runter.
Ja.
Und daher entstehen ganz, ganz andere Bewusstseinsebenen. Ob das jetzt Alkohol fundiert ist oder Getränk ist fundiert ist, man trinkt ja auch Wein mit anderen Geschwindigkeiten als mit Bier. Also die meisten zumindest, die es nicht tun, haben ein Problem. Und man hat einen anderen Umgang letztlich damit. Und daher, ja, glaube ich schon, dass da schon einige komische Situationen bei euch im Weinzelt entstehen. Gibt's mal auf der anderen Seite für dich irgendwie mal so eine super, super, super rührende, schöne Szene mit Wein, wo du gesagt hast, ja, da habe ich Tränchen im Auge.
Wenn ich einen gereiften Wein trinke und mir denke...
Was ist für dich gereift? Wow. Ab 5 Jahre, ab 10 Jahre, ab 100 Jahre?
Älter als ich. Ich sag da immer so mein Geburtsdatum. Ab da wird's alt.
Ja.
Nee, aber eigentlich so ab 20 Jahren ist das für mich ein gereifter Wein. Also 20 Jahre und älter ist für mich ein gereifter Wein. 15 Jahre, komm, wir schreiben es noch ein bisschen runter. Ab 15 Jahren ist es ein gereifter Wein für mich. Und ich habe jetzt beim Weingut Gröbe oder KF Gröbe in Rheinhessen habe ich mein langes Praktikum gemacht. Und wir waren jetzt letztens auf dem Summit bei denen und haben viel aus der Schatzkammer auch getrunken gehabt. Und da waren ein paar richtig schöne Schätzchen dabei. Ich finde jetzt gerade leider aktuell, bevor ich was Falsches sage, da müsste ich jetzt nochmal die Verkostungsnotizen rausholen. Aber wir haben viel aus den 50ern und 80ern auch probiert gehabt. Und die hatten noch so eine Vibration und waren so lebendig. Und ich finde, es kann kaum eine Rebsorte wie Riesling diese Vibration auch in der, oder deutscher Riesling, da müssen wir mal kurz ein bisschen bisschen spezifischer sein. Kaum eine
Österreicher kann das nicht? Oder Elsässer?
Doch schon. Aber mir persönlich gefällt es einfach am besten. Ich muss auch wirklich sagen, dann habe ich bei deutschen Riesling in der Reife mehr persönliche Trinkerfahrung, weil ich sehe es jetzt nicht als Trinkerfahrung an, wenn ich nur ein Stück Klöpp probiert habe. Oder
kannst du Vibrationen erklären? Weil damit können viele nichts anfangen.
Ja,
wenn man das,
voll.
Sind ja oft so Begriffe wie Balance oder so, die wir immer gebrauchen. Aber jemand, der vielleicht nicht so mega in dem Thema drinsteckt, kann Vibrationen überhaupt nicht zuordnen und stellt sich da vielleicht irgendwie was ganz anderes drunter vor.
Wellen, die einen durch einen durchgehen. Nein, Quatsch.
Ja, genau, ja.
Wie der Bass.
Einmal Waschmaschine, Schleudergang. Genau.
Nee, tatsächlich mit einem Gefühl, das in einem oder ein Nachhall, der im Körper drinne ist oder der einem auch im Mund oder im Kopf hängen bleibt. Wie so ein Aha-Moment ist eine Vibration bei mir. Wenn ich auch mal vor einem Bild stehe oder ein Musikstück höre und so und bei mir dann im Kopf so eine Lampe angeht. Das ist für mich eine Vibration. Mhm. Und wenn ich einfach einen spürbaren Nachhall im Körper spüre, das ist für mich wirklich, das ist für mich Vibration im Wein.
Und das löst Wein in dir aus?
Ja, wenn er gut ist.
Ja. Ja, was ist Wein für dich, wenn du es in ein Wort pressen müsstest?
Leben.
Oh, schön. Mhm. Leben hatten wir auch noch nicht. Ich stelle die Frage ja öfters. Und Leben hat im Prinzip, zu meiner Erinnerung nach, noch keiner gesagt. Ich hoffe, ich tue da keinem Unrecht. Das stimmt in dem Sinne. Also Wein ist Leben. Toll.
Super. Es ist nämlich ein Kreislauf, der hoffentlich niemals enden wird. Er verändert sich stetig. Es gibt Weine, die man unglaublich früh trinken kann. Es gibt Weine, die ein Leben lang halten. Über Generationen greifen. Es gibt Weingüter, die über Generationen greifen. Auch Weingüter, die einfach auch auf das Wissen von den Generationen davor aufbauen können. Und es ist wie das Leben selber ein nicht vorhersehbarer Lauf. Es macht unglaublich viel Spaß, wie das Leben hoffentlich auch. Es gibt schlechte Momente, es gibt schöne Momente, es gibt Niederschläge, es gibt Regenbogen und Sonnenschein, es gibt ganz tolle Momente, es gibt Partys, es gibt ruhige Momente und das alles ist Wein. Also Wein ist für mich Leben. Ja.
Großartig. Jetzt, apropos Leben, was du vorhin erwähnt hast, dass also in Bezug auf die Weinpakete von Prädikat-Memes ist es zumindest gefallen, Nachhaltigkeit. Mhm. Findest du mit deiner Berufsgattung hast Verantwortung für Nachhaltigkeit? Also versuchst du das zu fördern, versuchst du das zu manövrieren, deine Händler dazu animieren oder deine Winzer? Oder ist das deren Aufgabe oder Aufgabe der Politik oder? Wessen Aufgabe ist Nachhaltigkeit, wenn das für dich so wichtig ist?
Für alle. Es ist nicht
für alle heißt?
Für alle.
Wo fängt es an, also, wo hört es auf?
Ich glaube, es fängt immer im Weinberg an. Also somit auch beim Winzer. Mhm. Wenn der Winzer keinen Bock auf Nachhaltigkeit hat, dann hat das auch gar keinen Sinn, dass er nachhaltigen Wein produziert. Weil da einfach auch viel mehr Arbeit rein muss. Das heißt natürlich aber auch, dass er Weinhändler, Kunden, Endverbraucher haben muss, die das schätzen. Und das wird natürlich dann auch nur nach außen getragen, wenn es Leute gibt, die das gerne trinken und die das unterstützen. Natürlich kann der Winzer das aber auch nicht einfach nur mit den Endverbrauchern oder mit den Weinhändlern machen. Also es braucht auch eine unglaubliche Unterstützung aus der Politik. Aber da bin ich jetzt wirklich nicht tief im Thema drin. Da möchte ich jetzt bitte nicht drauf festgenagelt werden. Aber auch da brauchen wir die Unterstützung. Nicht nur ich glaube, nicht nur die Winzer, aber auch wir. In der Gastronomie immer mal wieder. dann brauchen wir halt einfach auch natürlich die Leute, die das schätzen. Aber mittlerweile haben das auch unglaublich viele Leute gecheckt, dass Nachhaltigkeit bei Wein unglaublich viel Sinn macht. Und wenn man,
was ist Nachhaltigkeit für dich? Wo fängt das an? Wo hört es auf?
Also möglichst wenige Chemikalien, so eine kurz wie mögliche, wenn wir wieder auf den QR-Code zurückkommen, eine möglichst kurze Zusammensetzung, was da drin steht. Also möglichst wenige Zusetzungen, möglichst, es gibt halt für mich kein Schwarz und Weiß. Ich mag sowohl Spontanvergärung, ich kann es aber auch verstehen, wenn man mit Hefen nachhilft. Ich verstehe,
hat
wenn man
mit
schwefelt.
Hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Also
nö.
Haben Hefen was mit?
Nö, aber viele sagen ja einfach, ach, der Wein muss spontan vergoren sein, um natürlicher Wein zu sein. Da sage ich so, nee. Für mich ist ein gesunder Weinberg bei einem gesunden Weinberg fängt für mich Nachhaltigkeit an. Wenn ich eine Biodiversität im Weinberg habe, wenn ich sehe, wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer durch die Weinberge durchlaufe und diesen gespritzten Streifen an den Rebfüßen sehe, dann dann stellen sich bei mir einfach die Nackenhaare auf. Und einfach nur ein bisschen Raps in den Weinberg reinzuschmeißen, hat auch noch keiner Biene geholfen. Von daher einfach Biodiversität im Weinberg. Da fängt für mich
an. Wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Weingut fährst und du siehst jetzt, wenn die Weingärten präsentieren, siehst du halt mehr oder weniger diesen blanken Boden komplett durch. Also der halt komplett fern von jeder Natur ist. Meidest du das Weingut? Würdest du es nicht mehr einkaufen, wenn du es in dem Augenblick siehst? Noch nicht mal, dass du so, sag ich mal, direkt bist dort vor Ort und sagst, das, was ihr macht, ist Müll. Ist vielleicht auch sehr direkt, weil meistens ist man ja dann geladen oder zu Gast bei dem Weingut. Aber würdest du dieses Weingut danach nicht mehr kaufen? Also fängt da bei dir Nachhaltigkeit an? Oder ist es so, dass du, okay.
Aber erst
konsequent, oder?
Nee, ich würde für einen dann erstmal fragen, hey, warum sieht denn euer Weinberg so aus, wie er aussieht? Und wenn die mir einen Grund dafür liefern können, den ich nachvollziehen kann und damit der mit dem Weingut übereinstimmt oder mit einer Art und Weise übereinstimmt, dann ist das auch gar kein Problem für mich. Wenn es Hand und Fuß hat. Keine Ahnung. Also ich könnte es jetzt zum Beispiel verstehen, wenn wir jetzt mal in die südliche Rhone gehen und bei der Gobelet-Erziehung neben den ganzen Galets, oder auch auf Teneriffa oder weiß Gott wo, wo einfach
kein Grün wächst.
Wo kein Grün wächst, ja?
Ja.
Ja, dann macht das Sinn für mich. Aber jetzt zum Beispiel in Württemberg, in der Pfalz, wenn wir jetzt einfach mal in Deutschland bleiben. Okay, in der Schiefersteillage, da können wir auch noch mal drüber reden. Ja, definitiv. Aber aber es hat was mit der Herkunft zu tun, auch auf eine Art und Weise. Ja. Und es macht halt für mich keinen Sinn, wenn über biologischen oder nachhaltigen Weinanbau geschwafelt wird, aber ich auf gut Deutsch nur eingesätes Gras im Weinberg sehe. Und einfach aber kein, für mich ist Biodiversität, wenn ich meinen Papa in den Weinberg reinschicken kann und der kommt mit einer Salatschüssel voll Wildkräutern wieder zurück, den wir dann zum Abendessen essen können. Dann bin ich glücklich. Ich habe
zwei Vögel gefangen und drei Bäume gefällt.
Ja, richtig, genau. Und dann ist super. So, und dann haben wir ein schönes Abendessen und ich freue mich. Wenn dann noch ein Rehkitz mit in den Einkaufskorb war, dann bin ich happy. Aber wenn er da noch mal eben kurz einen Honig reinholt, nein, Quatsch. Nee, das ist einfach, es ist nicht alles, es muss einfach Hand und Fuß haben. Und wenn es nicht Hand und Fuß hat, dann macht es auch keinen Sinn. Und wenn etwas keinen Sinn hat, dann kann ich es nicht verkaufen. Also warum soll ich es dann auf der Weinkarte haben?
Wie weit drehst du das dann? Also Heavyweight Bottles für dich ein Thema? Sind die Etiketten, wie die gedruckt sind, beklebt sind, ein Thema? Ist der Karton ein Thema? Ist die Logistik ein Thema, dass ihr nur mit Logistikern zusammenarbeitet, die umweltfreundlich sind oder beziehungsweise, dass ihr größere Mengen bestellt? Gibt's da für dich verschiedene Parameter, wo du sagst, da möchte ich die Nachhaltigkeit auch ganz gerne leben, beziehungsweise stellst du da Ansprüche an deine Lieferanten, wenn du mit Importeuren, Großhändlern zusammenarbeitest?
Bei Lieferanten mache ich es tatsächlich so, dass ich einfach nicht zu viele habe. Wenn ich beim Weingut direkt bestelle, dass ich in großen Mengen bestelle, dass sich entweder die großen Kartons oder eine, wenn die jetzt zum Beispiel hier die Württemberger ihre Runden durch Stuttgart fahren, dass sie mir dann was vorbeibringen. Dass es einfach auch Sinn macht, vom Hof zu fahren. Also beim Winzer schaue ich dann schon, dass einfach der Kofferraum auf gut Deutsch voll ist und dass die Kisten auch voll sind. Dass es Sinn macht, zu bestellen, auch bei einem Händler. Bei den Händlern schaue ich auch einfach, dass ich möglichst viel von einem habe und dadurch habe ich dann natürlich auch eine etwas reduziertere aber auch manchmal eine etwas fokussiertere und vor allem auf die Gäste fokussiertere Weinkarte. Es bringt mir persönlich ja nichts, wenn ich eine Karte nach meinem persönlichen Geschmack gestalte, die nur mir gefällt, die meine Gäste aber nicht trinken und die meine Kollegen nicht verkaufen können, die sich nicht dreht. Also schaue ich, was mögen meine Gäste, was trinken meine Gäste, und danach kaufe ich ein. Wonach fragen die? Und also ich bin eher pro Gästekarte und weniger Ego-Weinkarte. Blöd gesagt.
Was ist für dich wichtiger, die Karte oder der Mensch? Also wenn du selber auch essen gehst, ist da für dich die Weinauswahl oder die Person, die den Wein präsentiert, am wichtigsten?
Gute Frage. Aber die Weinkarte, würde ich tatsächlich sagen. Wenn mir dann noch jemand was dazu sagen kann, Jackpot. Wenn das dann noch charmant rübergebracht wird, toll aufgemacht wird, ich einen tollen Glas-Service bekomme, hey, noch viel besser. Aber, Weinkarte. Weil ich such's mir eh selber aus. Also,
bist du dann beratungsresistent oder lässt dich inspirieren?
Oh, ich lass mich auch voll gerne inspirieren. Also ich bin ganz, ganz oft auch, sage ich auch einfach, überrascht mich. Mach was, tu und lass. Aber ich schau halt auch vorher in die Karte. Also das mache ich eigentlich immer als allererstes.
Wie gehst du dann mit Enttäuschung um, wenn du was bekommst und der Kollege bringt das oder die Kollegin bringt das? Und du sagst, nee, ihr habt mich nicht verstanden. Würdest du es zurückgeben? Würdest du es aus Verzweiflung oder aus Rücksicht, aus Nettigkeit trinken? Oder gibt es dann eine Art der Kommunikation? Weil vor der Situation stehen ja oftmals Gäste, dass sie sich selber nicht richtig erklären können. Sagen vielleicht, ich möchte das und das. Und wir können sie vielleicht nicht lesen. Es ist immer so dieses Sender-Empfänger-Ding. Wer ist schuld? Wer hat es falsch irgendwie gemacht oder konnte sich nicht richtig präsentieren, erklären?
Also,
und wie geht man damit um? Wie machst du das?
Ich frage vor allem als allererstes mal, wonach suchen sie? Worauf haben sie Lust? Das ist mein erster, allererster Schritt. Und dann sagen die mir so, oh, ich würde gern Riesling trinken. Oh, okay, gut. Die Welt des Rieslings ist so groß. Oder ich würde gern Weißburgunder oder Chardonnay trinken. Dann sage ich so, ja, okay, gut, alles klar, wir finden schon was. Sobald ich diesen Punkt dann erreicht habe, und die Gäste dann und die eine Flasche haben und den Probeschluck drinne haben und dann nach der Hälfte des Weins sagen die Gäste, gut, es holt mich jetzt wirklich nicht ab, dann sage ich, gut, das ist ja kein Problem, dann kriegen wir jetzt trotzdem was anderes ins Glas oder wir machen jetzt erstmal einen Gläsertausch und dann schauen wir mal, ob es im anderen Glas besser gefällt oder ob wir es ein bisschen belüften, ob wir es aus ob wir die Temperatur wechseln und dann schauen wir nach dem nächsten Glas nochmal. Und oder ich sag dann halt einfach, gut, ich rabattiere jetzt die Flasche und sie kriegen eine andere und oder wir schauen, dass wir was anderes finden. Und dann gehe ich aber meistens auf ein Safe Bet. Also etwas, wo ich wirklich weiß, der schmeckt jedem. Ohne Wenn und Aber. Ja. Und das ist, da fällt meistens so. Grauburgunder. Also wir haben gerade einen ganz, ganz tollen Grauburgunder, auch im offenen Ausschank. Das ist wirklich ein Safe Bet. Also der geht
von
immer.
Von wem?
Vom Weingut Trautwein, der Village aus dem Kaiserstuhl. Der ist auch biodynamisch ausgebaut. Der ist einfach crisp und clean, der ist fruchtig, der macht einfach Spaß. Und wir haben drei Weine von denen auf der Karte und der geht immer, auch der Chardonnay, den wir von denen haben, der läuft einfach der läuft einfach wirklich gut durch. Auch der Weißburgunder von Dautels oder auch Lemberger Einstieg von Dautels, das sind so, ich möchte jetzt nicht sagen durchlaufende Posten, aber ich habe jetzt auch schon Rieslingtrinker mit dem Kieselsandstein von Beurer zum Rieslingtrinken gekriegt, weil die einfach vorher so, ah nee, Riesling hat mir zu viel Säure, dann sage ich ja, dann probieren wir doch jetzt mal den, weil probieren Sie den einfach mal. Ich will nicht zu viel sagen, aber probieren Sie das einfach mal. Oder wenn wir in Württemberg bleiben, der Ritzling, von Moritz Heitle. Auch super, super stark. Das sind einfach so Safe Bets, wo ich jeden, wo jeder glücklich aus dem Restaurant rausgeht.
Sizilien, du verrücktes, sonnendurchkochtes Stück Erde. Du hast Griechen, Araber, Normannen, Spanier und Mafiosis überlebt. Und trotzdem schaffst du es immer wieder, so etwas Frisches, Tropisches, Unkompliziertes aus dem Boden zu zaubern, wie den Foido Rancho Grillo 2025. Etwas so Eigenständiges, also kein intellektueller Burgunderverschnitt, kein überholzter Überseewein. Einfach ein Grillo, der aussieht, als hätte die Sonne selbst eine Flasche gefüllt. Ja, wir reden über Grillo. Siziliens weißer Aufsteiger, der lange unterschätzt und als bloßer Massenlieferant für Marsala diente. Also jener oxidierten Süditalienerin, die James Bond in seinen schlechtesten Momenten trank. Die Rebsorte entstand Ende des 19. Jahrhunderts als Kreuzung aus Cadarata Comune und Cibito, dem sizilianischen Namen für Muscat der Alexandria. Was erklärt, warum Grillo gleichzeitig strukturiert und aromatisch ist. Streng und verführerisch in einem Atemzug, als hätte jemand einen Ingenieur und einen Parfümeur in einem Körper vereint. Grillo wächst heute vor allem in Trapani, im Westen Siziliens, auf kargen, kalkreichen Böden unter einem Himmel, der so blau und so erbarmungslos ist, dass er aussieht wie von einem Touristikbüro installiert. Und produziert dort Weine mit ausgeprägter Säure, natürlicher Frische und einer salzigen Mineralität, die direkt aus dem Mittelmeer zu kommen scheint. Dass die DOC Sicilia es seit 2012 Grillo als Einzellagensorte aufwertete, ist eine jener bürokratischen Verspätungen, die in der Weinwelt auf der Tagesordnung stehen. Die Sorte war jahrzehntelang da, machte hervorragende Weine und wartete geduldig auf ein Formular. Heute zählt Grillo zu den faszinierendsten weißen Rebsorten Italiens. Lebendig, ausdrucksstark, tief genug für Barrique-Ausbau und frisch genug für reinen Stahltank. Eine Sorte, die beides kann, ohne dabei die sizilianische Seele zu verlieren, die aus Wärme, Salz und störrischem Eigencharakter besteht. Das ist der eine Akteur. Und der andere, Foido Rancho. Also kein uraltes Familienidyll aus dem 18. Jahrhundert, das mit verstaubten Fässern protzt. Das war ein gutes Jung, smart und gehört zur Mezzacorona-Gruppe aus dem Trentino, einer Genossenschaft, die seit 1904 weiß, wie man große Mengen mit Qualität versöhnt. Seit 2001 nun haben sie sich dem sizilianischen Süden vorgenommen. Zwei große Lagen an der windigen Südostküste aufgebaut, eine bei Sambuca, die Sicilia, die andere in Acate. Über 600 Hektar insgesamt, organisch bewirtschaftet, mit künstlichen Seen für Wasser, Photovoltaik auf den Dächern und einer EMA-Zertifizierung als eines der ersten Weingüter Italiens, und das schon seit 2002. Und dieses Haus versteht Grillo, diese sizilianische Urgewalt, die mit ihrer dicken Schale die starke Sonne aushält und die Trauben so produktiv gestaltet wie ein neapolitanischer Straßenhändler. Und hier zeigt sie, was sie kann. 100% Grillo aus den sandigen, sonnigen Böden um Acate. Nachts geerntet, um Frische zu erhalten, schon gepresst unter Luftabschluss. Natürliche Sedimentation, kontrollierte Fermentation bei kühlen Temperaturen um 18 Grad für etwa 10 Tage. Danach Monate auf der Feinhefe im Stahl mit regelmäßigem Aufrühren, das gibt Körper ohne Frische zu killen. Kein Holzgequatsche, das den Wein zuschüttet, einfach sauber, präzise, sizilianisch direkt. Maurizio Maurizi, der Winemaker, hat alles im Griff. Der Typ, der aus dem Trentino kommt, und Grillo, Sizilien, die Insel verstanden hat. Ja, was Foido Rancho so sympathisch macht, ist die Abwesenheit von Snobismus. Sie produzieren nicht für ein paar Verrückte, die 200 Euro für eine Flasche Wein ausgeben. Sie machen Wein für normale Menschen, die einfach was Gutes wollen. Und das in Mengen, die Qualität nicht verwässern. Während in manchen toskanischen oder piemontesischen Kellern die Winzer mit Philosophien um sich werfen, als wäre Wein eine Sekte, steht hier ein moderner Betrieb und liefert Jahr für Jahr einen Grillo, der mehr Spaß macht als so mancher kleiner Erzeuger mit Biodynamik-Aura und oxidierten Flaschen. Eine Trentino-Genossenschaft, die in den Süden kommt, die alte Grillo-Traube neu erfindet und daraus etwas macht, das nach Urlaub schmeckt, ohne irgendwie billig zu wirken. Und die Mezzacorona-Leute haben in Sizilien nicht einfach nur Reben gepflanzt, sie haben investiert. Moderne Kellerei, Nachhaltigkeit von Anfang an, organische Bewirtschaftung.
Sie sind einer der größten Player auf der Insel und machen keine Massenware. Der Grill ist ihr Botschafter für den Alltag. Es ist der Wein, den du auf der Terrasse öffnest, während die Zikaden lärmen und die Sonne untergeht. Er macht aus einem normalen Abend etwas Besonderes, ohne je aufdringlich zu werden. Der Foido Arancio Grillo 2025 ist kein Statement-Wein. Er ist ein Gegenentwurf zum ganzen Weinhype. Kein Kult, kein Terroir-Theater, einfach ehrlicher, aromatischer Sizilianer, der liefert. Und für wenig Geld bekommst du Komplexität, Frische und diesen unverwechselbaren Charakter, den nur diese Insel hervorbringt. Diese Leute verdienen Respekt für ihre Nachhaltigkeit, die Präzision, die Liebe zum Land ohne großes Tamtam. Vielen Dank dem Hause Foido Arancio und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Wenn du deine tägliche Arbeit nimmst, vielleicht auch sogar ein Restaurant besuchst und das vergleichst mit deinem Wettbewerb zum Nachwuchssommelier, wenn du den Service betrachtest, wie weit liegt das auseinander? Den reinen Service, also die Servicequalität, den Aufwand, die Handhabung der Flaschen etc. Also spielt ihr das bei euch im Restaurant? Ist das praxisnah oder ist es eine Wettkampfsituation, das andere ist Realität und die haben nichts miteinander zu tun?
Oh, in gewissen Situationen hat das schon was miteinander zu tun. Wenn ich Flaschenservice mache, hat es was mit zu tun. Gut, wir haben jetzt keine Gerridors an jedem Tisch. Ich habe einen großen Tresen im Restaurant, wo ich alles dran aufmache, aber ich präsentiere die Flasche, ich bringe die Flasche zum Tisch. Wenn die Gäste einen Kühler am Tisch haben wollen, dann kriegen die auch einen Tisch am Kühler. Ich mache Gläserservice, ich lasse alle am Tisch probieren, aber die Prüfungssituationen in Wettbewerben sind dann doch eher sehr theoretisch, sehr fokussiert auch auf eine Art und Weise. Die laufen nach einem Schema F ab, was ja aber auch im Sterne-Service eigentlich an der Tagesordnung ist. Also das ist eigentlich wie im Sterne-Service. Du machst einfach von A bis Z den einen Service durch oder diese eine Aufgabe durch und hältst dich an gewisse Regeln. Und dann hoffst du, dass es gut angekommen ist. Und aber jetzt so im Gasthaus ist das schon wesentlich entspannter. Wir machen einen sehr hochwertigen Service, aber einen etwas entspannteren, ja?
Gibt es irgendwas, was du dir wünschst? Irgendwas, was du gerne hättest, was es vielleicht noch nicht gibt? Sei es digital, sei es analog, sei es kreativ, sei es künstlerisch. Irgendwas, was so in der Welt des Weinservice noch keinen Platz gefunden hat, aber du sagst, das kreiert Anna mal.
Oh, ich bin so unkreativ, was das angeht.
Jetzt ist schade, ne? Also der Weinservice ist irgendwie seit 1962 gefühlt immer noch dasselbe. Es wurde immer nur abgespeckt und niemals irgendwie dazugenommen. Und es ist so unkreativ eigentlich. Oder täusche ich mich da?
Ja, also eigentlich fände ich es unglaublich schön, wenn es in eine Art und, es gibt es aber bestimmt schon, eine vernünftige Art von Lagerung gibt, die einfach große Mengen an Wein, und man nennt es auch einen Weinkeller in dem Fall, möglich macht. So, aber das hast du halt in ganz vielen Geschichten nicht. Oder so eine Art Pop-up-Möglichkeit, um am Tisch einen Gerridor anzubringen. Die Plätze in jedem Restaurant werden immer ein bisschen kürzer, aber ich finde es wirklich am schönsten, wenn man am Tisch arbeiten kann. Jetzt gerade, wenn die Sonne so heiß ist, ja, und wir unsere Terrasse voll haben und jemand eine Flasche Champagner oder einen weißen Weißwein bestellt. Und ich merke schon, ach, die trinken ihren Wein so eiskalt, dass es mir die Zähne zufrieren würde. Dann frappiere ich auch Gläser. Und dann kühle ich die vor und dann gucke ich, dass das Salz im Kühler drinne ist und dass das so kalt wie möglich ist. Und dass du diesen Gästen das dann auch zeigen kannst oder dieses auch Avinieren von Gläsern, wenn die einen etwas größeren Wein bestellt haben. Das macht halt nur Sinn, dass die Gäste auch was davon haben und dass man auch mit den Gästen ins Gespräch kommen kann, wenn du ein Gerido hast. Also eine bewegbare, einen bewegbaren Gerido. Man nennt es dann auch einen Drehwagen oder so einen Schiebewagen oder so. Aber die sind mir meistens zu instabil. Also so etwas tatsächlich. So zum Dranhängen oder so. Sowas tatsächlich. Das wäre sowas, wo ich sagen würde.
Was ja eigentlich eine witzige Idee ist.
Ja.
Dass man da irgendwie so eine Halterung dran hat, irgendwie genau. So ein Einhängding und dann.
Also wenn irgendjemand schreinertechnisch gut unterwegs ist, hit me up.
Ist wahrscheinlich noch nicht mal so schwer. Also daher, ja. Es ist ja, es gibt ja diese Klimmzüge-Dinger für einen ja. Türrahmen, die man so einhängen kann, wieder aushängen kann und genau sowas für den Tisch. Und dann stehst du am Tisch, hast automatischen Kommunikations- und Service-Moment mit dem Gast und erweiterst sozusagen die Gästebindung in einer ganz großen und ja enormen Weise.
Genau. Daher. Also es gibt ja sowas Ähnliches schon so für Kühler. Die haben wir auf dem Weindorf. Die kannst du so an die Tischkante praktisch genau. dranhängen. Aber sowas dann praktisch so als Add-on, um am Gast arbeiten zu können. Das wäre schon echt wirklich grandios.
Hey, wir haben einen Trend gegründet, Anna. Yes. Wir werden reich.
Yes, bitte.
Das
bitte.
Müssen wir jetzt uns irgendwie nur noch schätzen
Trademark.
Lassen. Apropos Trends, findest du Trends wichtig?
Ja und nein. Sie sorgen halt für Gesprächsstoff, aber sie sind schnell ja. wieder weg.
Welcher hat dich zuletzt aufgeregt?
Oh, keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Okay. Also, da müsste ich jetzt wirklich schwer überlegen, weil mein Hirn ist auch manchmal wie so ein Sieb. Wenn ich zu, also ich habe auch in letzter Zeit echt extrem viele Eindrücke gehabt und dann bleibt das hängen, was für mich notwendig ist und alles, was ich unnötig finde, das verschwindet in der Verdammnis. Aber nee. Nee, alles was.
Aber grundsätzlich sind sie schon wichtig oder eher unwichtig?
Ja, wenn Leute mit Trends umgehen können, dann sollen sie damit arbeiten. Es ist
die Winzer oder die Verbraucher oder die Sommeliers oder die Händler oder die Journalisten oder es brauchen ja mehr oder weniger alle irgendwie ein bisschen Bewegung, um über was Neues zu kommunizieren.
Ja, ich glaube vor allem auch, wenn die Leute was haben wollen, dann gibt's immer einen Markt dafür. Aber das Ding ist halt einfach auch, bis du etwas gepflanzt hast, bis du es produziert hast, das dauert in der Weinwelt mal mindestens, also wenn die Reben schon bereit sind, mal mindestens ein Jahr manchmal, bis das Ding überhaupt auf der Flasche ist. Oder ein halbes Jahr, Pi mal Daumen, also ja, nee, also wir wissen, es dauert einfach extrem lange. Also meiner Meinung nach auch mal schnell wieder ein Trend weg. Es gibt Branchen, da machen Trende mehr Sinn, aber ich glaube, in der Weinwelt macht das keinen Sinn. Dafür ist die Weinwelt hat zu viele dynastische Gedanken.
Und bist du dafür aber grundsätzlich offen, wenn jetzt, keine Ahnung, der Kollege Schätzel bei dir anruft und sagt, ich habe was unter Flor, was ja passiert ist.
Ja.
Oder jemand sagt, ich habe einen Cabernet Sauvignon im Whiskyfass ausgebaut, also ja. was ja im Prinzip auch gerade ja. in Lowdy ein Trend ist. Oder ich habe einen Low-Alkohol-Wein, der nur 3,826 Volumenprozent hat, was natürlich nicht Wein heißen darf, aber was trotzdem witzig sein kann.
Ja.
Also würdest du da auf alle Fälle erstmal, würdest bei dir Klick machen oder wärst du da erstmal skeptisch und sagst, nee, bei uns in der Linde, da sind wir eher konservativ?
Also ich sag's mal so, ich würd's probieren. Und wenn ich sagen würde, ich kann's meinen liebsten Stammgästen hinstellen können oder ich habe dafür die Gäste, die das trinken würden, dann wäre das auch gar kein Problem. Also jetzt zum Beispiel mit so einem, das sagt schon wieder viel über meine Gäste aus, also den Cabernet jetzt aus dem Whiskyfass, das würde ich bei mir wegkriegen. So blöd es auch klingt und ich möchte da jetzt auch nicht despektierlich klingen, weder meinen Gästen noch den Produzenten gegenüber, die da extrem viel auch Herzblut und auch Hirnschmalz reinstecken. Meinen persönlichen Geschmack wird's nicht treffen. Da bin ich eher so bei der Kai Schätzel mit Florhilfe unterwegs. Aber am Ende des Tages muss man auch wirtschaftlich denken. Und
das ja, aber ich denke, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass du natürlich eine gewisse Grundübersättigung hast und dann mehr in Richtung Authentizität strebst und genau, da einfach was Neues suchst und ja, vielleicht deine Gäste, die nicht ganz so viel Weinkontakt haben oder nicht ganz so im Thema drinstecken, mehr so dieses Provokante und dieses Extravagante, dieses etwas Lautere, dieses etwas Greifbare haben und daher eher die extrovertierten Weine suchen. Also ich würde es vielleicht gar nicht so klassifizieren oder das eine oder andere deklassieren oder
gar nicht
hervorheben, sondern einfach, es ist eine situative Sache. Was ich finde, einer der größten Trends sind die Klassiker, dass die mittlerweile wieder on vogue sind. Also dass so Sachen wie Sancerre, Parfumé, Chablis etc. wieder richtig am Kommen sind und am Aufblühen sind, nachdem die so um die 2000 bis 2015er Jahre richtig gemieden wurden, regelrecht.
Das ist einfach eine andere, es ist so unglaublich wichtig, das auch bildlich und auch emotional und euphorisch damit umzugehen, weil darum geht's doch im Endeffekt. Und darum dreht sich doch die Weinwelt.
Und das ist unsere Aufgabe, genau. Ja. Gibt es für dich da so gewisse Wörter, wo du sagen würdest, es sind Anna-Wörter, die du total gerne und totale Anti-Wörter, also die du überhaupt gar nicht gebrauchen kannst?
Oh, so ein klassisches Anna-Wort ist, oh, der ist gut, der hat Struktur. Das sage ich ganz oft, so, oh, stark. Also der hat Struktur, das sage ich extrem oft. Und es gibt eigentlich nichts, was ich nicht mag. Das ist das Schlimme an mir. Okay. Ich bin, ich sehe in vielen die negativen Seiten, aber ich bin eher positiv gestimmt. Ich sehe vielmehr eher den Sonnenschein oder den Regenbogen, der aus der Wolke rausschaut, als dass ich komplett negativ oder pessimistisch eingestellt bin.
Ja. Toll. Super. Also wow, sollten sich viele eine große Scheibe von abschneiden und ist ja eigentlich schön, passt dann eben auch zur Gastro, wenn man ja Freude vermittelt in dem Sinn. Wenn dein Leben Wein wäre, welcher Wein wäre es?
Schaumwein.
Wenn natürlich dann Schaumiano. Nee. Ah, Schaumwein, okay.
Schaumwein. Also wenn ich ein Wein wäre, dann wäre ich ein Schaumwein oder ich wäre ein Riesling, aber ich glaube, ich wäre eher ein Schaumwein, ja.
Was für ein Schaumwein wärst du? Oh. Das ist ja eine Riesenwelt. Gibt es ja weltweit.
Sekt, und deutscher Sekt.
Wärst du ein Champagner, wärst du ein Espumante, wärst du ein Sekt, okay?
Deutscher oder österreichischer Sekt.
Wärst du eher so ein warmer Badener oder wärst du so ein kühler Rheinhessen oder wärst du so ein...
Pfalz oder Rheinhessen, also da bin ich back to the roots, da wo ich geboren bin, da komme ich auch her, so nach dem Motto. Aber da bin ich auch... Das, also was mir extrem gut schmeckt, sind die Geschichten von Kissinger Bär. Das mag ich extrem gerne. Ich mag, weil das einfach so, es hat einfach so eine tolle Struktur. Also da bin ich, also das ist dieses, es ist wieder diese Struktur, dieses Reduktive, das mag ich einfach extrem gerne. Jetzt habe ich auch noch mal auf den Sparkling Twenties was ich Schlödel, glaube ich, aus Österreich. Der Blanc de Blanc, der hat mich so vom Hocker gehauen. Und den habe ich dann auch direkt wieder in der Rundbar geholt. Chardonnay und Weißburgunder ist das. Das mag ich einfach extrem gerne. Was mag ich noch gerne? Mir fällt bestimmt noch mal wieder was ein.
Und meistens so. Ja, kannst du nachreichen. So.
Ja, ja, sehr, sehr gerne. Schreib mir. Aber ich würde sagen Sekt, weil, wie schon erwähnt, ich bin eher extrovertiert und wie man auch merkt, sehr redebedürftig. ich bin also auch, ich gehe auch gerne weg, ich gehe auch gerne aus, ich gehe sehr gerne essen, aber ich bin auch gerne einfach nur zu Hause. Und für einfach nur zu Hause sein ist ein Sekt auch toll. Genauso wie wenn ich unterwegs bin, mit der Familie was mache, mit Freunden was mache, mit Kollegen was mache. Wenn ich nach einer Messe nochmal irgendwo einkehre, Sekt passt immer, Champagner passt immer, Schaumwein im Allgemeinen passt für mich persönlich immer, nicht nur zum Aperitif, sondern auch über den Abend hinweg und ich kann es auch voll verstehen, wenn das auch mittlerweile in der Speisenbegleitung mehr Verantwortung auch übernimmt. nicht nur ein reines Aperitifgetränk ist.
Also finde ich auch großartig. Und wenn du ausgehst und du könntest dir einen, ich sag mal, Trinkpartner, Partnerin aussuchen, egal ob tot oder lebendig, also wenn er tot ist, ist er jetzt wieder lebendig, wen würdest du wählen aus der großen, weiten, nicht unbedingt nur Weinwelt, sondern allgemein, wer würde dich reizen, mal einen Abend mit zu verbringen und 38 Flaschen Wein pro halbe Stunde zu trinken?
Oh, das ist einfach. Der verstorbene Papa meiner besten Freundin, ja.
Okay, schön.
Ja, der ist jetzt vor ein paar Jahren gestorben und das war ein leidenschaftlicher Weintrinker. Und ich habe es nie wirklich richtig geschafft gehabt, mit ihm Wein zu trinken und mich mit ihm über Wein auszutauschen. Aber meine beste Freundin und ich waren immer wieder dabei, wenn unsere Eltern auf einer Weinverkostung waren oder Wein getrunken wurde. Aber ich würde unglaublich gerne mit ihm mal und mit meiner besten Freundin und mit meinem Papa. Das wäre so eine Vierergruppe, wo ich einfach mal richtig gerne einen Keller vernichten würde. Ja, genau.
Ein Keller als Winzer oder ein Keller als ganzen Keller?
Nee, so ein Wein, einfach in den Keller reingehen und scheiß drauf, was es ist. Okay. Wir machen es jetzt einfach auf, weil wir sind heute zusammen und wir trinken das und wir haben Spaß und das könnte sich dann für mich auch gerne in die Endlosigkeit ziehen, weil wir einfach auch immer eine witzige Truppe sind und es einfach auch total viel Spaß macht. Genau.
Würdest du mehr fragen oder mehr erzählen? Also gerade bei ihm, beim Papa von deiner besten Freundin. Also interessiert dich, wie er damals über Wein gedacht hat, oder möchtest du ihm zeigen, was aus Anna geworden ist?
Ja, was aus mir geworden ist, aber auch sehr gerne, wie er Wein wahrnimmt, was für ihn damals ein Punkt war, zu Wein zu kommen, wie er Wein jetzt wahrnimmt und was Wein für ihn ist. Ob das nur ein Sammelobjekt ist oder ob es für ihn einfach nur Spaß macht, das zu trinken, ob es ihm schmeckt oder wie auch immer. Oder vielmehr, was ihn damals bewogen hat, Wein zu trinken. Weil ich finde das von den anderen Generationen sehr spannend. Was hat dich eigentlich zum Wein gebracht? Also jetzt mal so eine ganz doofe Frage. Ich glaube, das habe ich noch nie in einem Podcast gehört gehabt.
War Kommunikation. Also, dass ich es total geliebt habe, das, was mich selber beim Wein begeistert, mit anderen zu teilen und zu erfahren, was andere begeistert. Und da entsteht so eine, losgelöst von allen Situationen, von allen gesellschaftlichen Situationen, von allen beruflichen Situationen, von allen beziehungstechnischen Situationen, eine Kommunikation, die ganz besonders einzigartig und persönlicher nicht sein könnte, weil jemand aus sich heraus und aus seinem Inneren, aus seiner Erfahrung heraus erzählt. Und das fand ich immer total reizvoll. Du hast es mit eigentlich gar nichts anderem so unkompliziert und leicht und faszinierend geschafft, die Leute von irgendwo abzuholen, die Gäste von irgendwo abzuholen, mit ihnen in eine ganz, ganz tiefe Kommunikation, ein Austausch und ein Gespräch einzutauchen und zeitlos zu werden und vor allen Dingen dann mehr oder weniger auch im Rahmen des Service bestimmen zu können, wie lange es dauert, weil man kann ja nicht immer eine Stunde am Tisch stehen. Manchmal sind es einfach nur 5 Sekunden und diesen 5 Sekunden kann man aber ganz kurz mit Augenkontakt, Austausch, Lächeln und ein paar Worten Kommunikation pflegen und Kommunikation entgegennehmen, Aussagen entgegennehmen oder man kann eben einen Abend damit füllen. Das fand ich beim Wein ganz, ganz reizvoll. Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann bewusst probiert, sich interessiert, Bücher liest, dann taucht man so auf eine ganz eigene Weise in diese Welt ein und dann fängt man an, eben auch zu reisen. Dann fängt man an, mit Winzern zu reden und Sachen zu erfahren, die man sonst nie erfahren würde. Dann fängt man an, die ganzen Geschichten, in den Geschichten der Weingüter zu erfahren. Es sind ja alles teilweise entweder Schicksal, es sind schöne Geschichten, sind berührende Geschichten, sind Alltagsgeschichten, aber alle haben was. Und das wiederum kann man dann weitertragen. Also wir waren jetzt beide in Österreich, wir könnten wahrscheinlich jetzt ein Buch davon schreiben, wie großartig der österreichische Wein ist, weil wir und so viel Gastgeber erfahren haben. Von den Winzern und die Gastgeberschaft und so weiter. Und das hat mich halt damals schon berührt. Und ja, es gibt so oft die Situation, wo ich sagen würde, boah, da würde ich echt total gerne über das Weingut. Karin Patricio hat es letztens gesagt, dass Dr. Manfred Prüm eigentlich ein Buch schreiben sollte für das, was der alles erfahren hat, was der alles erlebt hat. Und so selten werden eigentlich Bücher geschrieben. Wolltest du mal ein Buch schreiben? Also hattest du es mal vor? Und wenn ja, worüber würde es handeln?
witzige Geschichte. Ich habe tatsächlich mal mit meiner besten Freundin als ich keine Ahnung, wir müssen irgendwie so in der 7. oder 5., 6., 7. Klasse gewesen sein. Da haben wir damals ein Buch über Feen geschrieben und das auch eingeschickt. Es wurde zum Glück alle nicht angenommen und uns wurde das Skript zurückgeschickt. Und dann haben wir auch gemerkt, aber schreiben ist halt einfach nicht meins. Also es gibt einen Grund, warum.
Ja.
ich war bis zur 10. Klasse, ich sag jetzt mal, gut in Deutsch, Englisch, Sozialkunde. Und als dann nachher da so die Leistungskurse kamen, wo ich dann auch genau in diesen Fächern gewählt habe, habe ich dann auch wieder gemerkt, dass ich halt so schreibe, wie ich spreche. Manchmal sehr ungeordnet und in sehr langen Sätzen. Und das ist ja dann auch sehr anstrengend, nicht nur zum Korrekturlesen, sondern auch zum Verfolgen von dem Punkt, den man dann erreichen möchte. Und ich habe halt einfach gemerkt, ich bin kein Schreiberling. Und das ist auch vollkommen okay. Und von daher sollen die Leute, die schreiben können, schreiben. Ich werde es nicht tun. Wenn jemand mal mit mir was zusammen machen will, dann ist das auch vollkommen okay. Ich gebe gerne meinen Input mit dazu. Ich pack gerne meine Senf mit aufs Brötchen. Aber ich glaube, man wird nichts von mir Geschriebenes lesen, weil ich einfach zu perfektionistisch auch an mir selber bin, dass ich mir da zu viel Stress machen würde und zu verkopft an das Ganze dran gehen würde. Das wäre, glaube ich, nichts für mich.
Also das steht nicht auf deiner Bucketlist? Nee. Was steht sonst auf deiner Bucketlist? Also hast du irgendwelche Wünsche, irgendwelche Gedanken für die Zukunft, irgendwelche Aussichten, irgendwas, was du ganz gerne machen möchtest, so als abschließende Frage?
Ja, ja, voll gerne. Also ich würde voll, mein Ziel ist es einmal, dass ich sehe, dass ich jemanden ausgebildet habe und dass der einfach mich so als, oder mich als Vorbild nimmt, so total dumm gesagt. Aber das ist einfach, dass ich sehe, dass es jemand weiterzieht, dass das Wissen oder die Zeit, die ich in jemanden reingesteckt habe, dass sie diese Energie weitergetragen wird und dass ich jemanden mit Wein berühren konnte und dass dann jemand sagt, geil, ich mach jetzt weiter, ich habe jetzt richtig Bock tief zu graben und ich will auch Sommelier werden. Ich will auch zu Wettkämpfen gehen. Ich will weitermachen. Mich hat das jetzt gerade voll gepackt.
Das war eine Episode voller Herzlichkeit, voller Menschlichkeit, voller Lebendigkeit, voller Tiefsinn, voller Nachdenklichkeit, voller Begeisterung, voller Anna. Vielen lieben Dank, liebe Anna, dass du uns, ja, dich so gezeigt hast. Dein Höhen und Tiefen, dein Auf und Ab, deine Besonnenheit, deine Nachdenklichkeit, deine Sensibilität, dass wir haben dein Berufsleben miterleben dürfen und ja, deine Vision miterleben dürfen. Vielen Dank für deine Offenheit, für deine Leidenschaft, für deinen Weg und dass wir gesehen haben, dass es auch mal andersrum geht und dass es kein richtig oder kein falsch gibt, nur die Leidenschaft um Wein. Und ein großes Dankeschön auch an die Schlumberger Gruppe dafür, dass sie dieses Projekt begleiten, dass sie uns Gäste wie Anna haben lassen, dass sie an unserer Seite sind. Und zur Schlumberger Gruppe selber gehören die Handelshäuser Segnitz, dann gibt es dort noch Consiovini, Schlumberger natürlich und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg, das auf private Kunden spezialisiert ist und wo ihr die gesamte Produktpalette der Schlumberger Gruppe zu außergewöhnlich guten Preisen online bestellen könnt. Also große Empfehlung. Und dank dessen, dass diese uns unterstützen an unserer Seite ist, darf ich auch wieder sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast, nach dem Freitag ist vor dem Freitag und nach Anna Uyter reisen wir in den Norden, reisen nach Bremen und reisen in eine der spannendsten Weinbars unserer Republik, in die Weinbar Barrique und zu Jannis Bartsch.
Moin und hallo hier von der Düne. Mein Name ist Bärbel Ring. Ich bin Restaurantleiterin und Sommeliere im Söringhof auf Sylt seit dem 1. April 2009 hier tätig am Werken. Und es ist kein Aprilscherz.
Hallihallo, liebe Anna. Wahnsinn, dass ich dich bei den Sommelier-Podcasts wiederfinde. Freue ich mich wirklich riesig für dich und natürlich auch für mich, muss ich ehrlich gestehen. 3 Jahre bist du durch meine Schule gelaufen hier, hast Restaurantfach gemacht und standst bei mir im Restaurant von ich weiß nicht, wie ich eindecke, bis hin zu, ja, ich mach mal schnell die Flasche auf. Hat alles gut gepasst. Ich freue mich wirklich mega, dass du diesen wunderbaren Weg gegangen bist, auch für dich entdeckt hast, dass Wein deine Passion ist. Ich bin mir sicher, du bist richtig gut im Portwein, weil auch damals hatten wir schon das Portwein-Thema hier. Und du bist so ein positiver Mensch durch und durch. Du warst schon immer richtig gut drauf. Mit dir konnte man immer Pferde stehlen und wunderbar Kirschen essen. Und es war immer extrem lustig. Also wir haben wirklich super viel gelacht. Ich bin vorhin einmal so ein bisschen auf Insta noch mal so ein paar Sachen durchgegangen. Und da sind mir wieder so viele Sachen eingefallen. Von dem Curling im Restaurant bis hin zu, also dass du lachend auf dem Boden liegst. Und das zeichnet dich wirklich absolut aus, weil das macht wirklich so unglaublich viel Spaß, mit dir zu arbeiten. Du bist ein totaler Teamplayer. Und als ich dich vor 2 Jahren, glaube ich, in der Pfalz gesehen habe, denke ich so, what? Anna? Cool. Aber so positiv du bist und so herzlich und so einen tollen Teamgeist, wie du hast, so verballert bist du auch. Muss man auch mal ganz klar an dieser Stelle sagen. Aber auch das zeichnet dich absolut auf. Dass wenn du eine Flasche aufmachst, dir der Korken wegspringt, die Flasche aus der Hand fällt, was auch immer. Das war damals nämlich auch schon so. Also mega. Anna the Ü haben wir dich immer genannt. Also behalte das auch einfach bei, weil das macht unglaublich viel Spaß und du gehst damit auch wunderbar um. Aber es gibt Sachen, die machen einen einfach nur noch liebenswerter, als wenn man bestimmte Eigenschaften einfach nicht hat. Also positiv, lachend, freundlich, kompetent und total verplant. Geile Eigenschaften. Also Anna, ich wünsche dir wirklich von Herzen alles Gute für deine Zukunft. Du wirst deinen Weg weitermachen und ich werde dich immer wieder treffen in unserer Branche. Die ist ja doch recht klein. Alles Liebe dir, Anna.